Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 229. Sitzung und sie heißt Narrativ Revisited. Wir sind ja in den letzten Wochen dabei, uns immer wieder Dinge, die wir ganz von Anfang der Krise erkannt haben, immer wieder mal anzuschauen, mal gucken, was ist jetzt inzwischen bekannt geworden, was gibt es inzwischen für Belege, dass vielleicht unsere Thesen richtig waren, vielleicht auch nicht richtig. Aber ich muss wirklich zu meinem, ja, wie will man sagen, vielleicht zu einer gewissen Befriedigung, aber auch zu meinem Erschrecken sagen, dass wir ganz, ganz viele der Punkte, die unsere Experten ganz am Anfang schon thematisiert haben, bestätigt sehen. Und eben teilweise in erschreckender Art und Weise, eben was bei den Impfstoffen oder als Nebenwirkung oder sonst etwas noch immer weiter herauskommt. Gleichzeitig passieren ja auch viele Dinge jetzt so ja, wie kann man sagen, an positiver Entwicklung. Allerdings sind die Sachen manchmal doch kleiner, als wir gedacht haben. Ich habe heute Morgen mit Renate Holzeisen kommuniziert. Und zwar ging es ja um das Thema, dass jetzt in Italien anscheinend die Bußgelder für Menschen, die sich nicht haben impfen wollen, impfen lassen wollen, dass die zurückgezahlt würden. Also das stimmt in dieser Form nicht. Es ist so, dass anscheinend die Bußgelder für Menschen über 55, die sich eben nicht haben spritzen lassen wollen, dass die nun nicht mehr erhoben werden. Aber für die Leute, die bereits bezahlt haben, gibt es kein Geld zurück. Und die 100 Euro sind natürlich auch nicht besonders relevant, wenn man sich überlegt, dass eben die Menschen ja dann teilweise von ihren Arbeitsplätzen ausgeschlossen wurden. Und es gibt ja auch Psychologen und Ärzte, die schon seit 2020 oder 2021 nicht mehr arbeiten dürfen in Italien. Ja, oder jedenfalls lange Zeit nicht arbeiten durften. Also insofern die Sachen, man muss da immer mal wieder vorbeischauen, also ein Revisit machen und gucken, ob die Dinge tatsächlich so sind, wie sie sind. Jetzt heute mit unserem ersten Gast wollen wir auch über eine Hinterfragung von vielleicht landläufigen Vorstellungen sprechen, wie man mit der Natur umzugehen hat und auch mit dem Körper, mit unserer Körperlichkeit, also mit dem Mensch in der Natur, im Einssein oder im Kampf dagegen. Im Moment hat man ja das Gefühl, dass der Mensch eigentlich eher gegen die Natur kämpft, wenn er die Agrochemie einsetzt. Der Name ist ja auch schon bezeichnet. Es kommt zwar nicht von Aggression, aber es klingt aggressiv. Und jedenfalls gibt es aber auch eine Möglichkeit, eben mit der Natur in Einklang zu sein und wie man vielleicht als Mensch und als seine Umgebung miteinander gut funktionieren und voneinander profitieren kann. Und da habe ich zu meiner Freude Professor Bernd Gerken heute bei uns. Er ist Diplom-Chemiker, er ist Ökologe und außerdem Naturschützer. Ja, Bernd, ich freue mich, dass du da bist und bin sehr gespannt auf das, was du uns erzählen kannst.
Ja, grüß Gott, Vivian, und grüß Gott, wer hier zuschaut und zuhört. Das ergab sich ja rein durch Zufall, und ich wurde hier gefragt, willst du etwas über Permakultur erzählen? Und ich erzähle also gerne etwas über eine im Grunde genommen zeitlose Methode, wenn man so will, zu einem ethisch und qualitativ übergeordnet hochwertigen Umgang mit Natur, der zugleich ein Beitrag zur Gesundheit ist, was ja auf den, wenn man sich das vorstellt, auf den Zusammenhang betrachtet, selbstverständlich ist. Dieser Begriff Permakultur, der ist noch gar nicht so furchtbar alt. Der ist von David Holmgren und vor allem Bill Mollison in die Welt gebracht worden, die in den 60er und 70er Jahren auf der Grundlage auch von Beobachtungen bei Naturvölkern erkannt haben, dass man am besten mit der Natur arbeitet und wirtschaftet und dass Naturvölker ohne besondere akademische Vorbildung, gegebenenfalls in gar keiner, die Natur unglaublich erfolgreich bewirtschaften, wie man das bei uns nennt, ohne sie aber auszunutzen. Im Zusammenhang mit diesen beiden Namen, Bill Mollison und David Holmgren, nenne ich noch einen anderen Namen, nämlich Hiram King. Dieser Mann ist um 1910 in Ostasien gewesen, unter anderem in Korea, Teilen Chinas und Vietnams, und hat dort untersucht, wie die Leute dort ihre Landwirtschaft betreiben. Und er kam aus den USA mit der Erfahrung, In den USA werden die Böden immer schlechter, je länger man dort bewirtschaftet. Wie kann denn das sein? Und er hat dann beobachtet, dieser Hiram King, Dr. Hiram King, dass man dort mit Mulch arbeitet, mit Kompost arbeitet, der zu einem hohen Anteil aus menschlichen Fäkalien besteht. Die Bauern sind damals, und das geschieht zum Teil heute noch, in die Städte gegangen, haben sich die Abfälle der Menschen geholt, die in ihre Dörfer gebracht und haben dort meterhohe Mieten eingerichtet und das Material reifen lassen und haben das nachher von Hand in ihre Reisfelder eingearbeitet. Und eine überschlägige Berechnung, die der Dr. King damals durchgeführt hat, hat ergeben, dass die Böden wertvoller werden mit jeder weiteren Nutzung. Genau das Gegenteil von dem, was in den USA geschieht, wo ja damals schon Kunstdünger und so weiter eingebracht werden. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass es überhaupt keinen Sinn hat, sagen wir mal, eine Gegenposition einzunehmen, wenn jemand Kunstdünger einsetzt. Es hat eine viel bessere Alternative zu diesem Verhalten. Man muss doch einfach prüfen, was dabei herauskommt, wenn man synthetische Chemikalien auf Böden tut. Ich bin selbst unter anderem Chemiker. Und was man mit dem gewissermaßen Massenwirkungsgesetz dort in diesen Böden erreicht. Und was wir im Gegensatz erreichen, wenn wir organisches Material einbringen. David Holmgren und Mollison, so wird so schön gesagt, entwarfen positive, ethisch begründete landwirtschaftliche Alternativen. Und sie sind wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch von Anfang an integraler Bestandteil ist. Und das bedeutet entschieden, ja hallo, schönen guten Tag.
Hallo, Wolfgang.
Dass nicht nur, sagen wir mal, ein Mensch auf dem Traktor für 500 Hektar sitzt, sondern dass 500 Menschen möglicherweise auf 10 Hektar arbeiten. Das heißt, die menschliche sogenannte Arbeitskraft, eine Bezeichnung, die ich gar nicht so besonders doll finde, aber sie ist halt recht modern, ist integraler Bestandteil dieses Nutzungsökosystems der Menschen. Und aus dieser Permakultur wird auch deutlich, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und nicht etwa etwas Separates, was Natur in gewisser Weise domestiziert oder einfach nur ausnutzt, sondern etwas, was Bestandteil davon ist, in Kommunikation zwischen Pflanze, Tier und Mensch. Damit habe ich des Weiteren hingewiesen darauf, dass kein Organismus ausgeschlossen ist, also beispielsweise auch nicht ein Organismus, der scheinbar schädliche Eigenschaften hat. Wir wissen ja, dass Tiere Kohlendioxid ausatmen. Das machen Pflanzen auch, aber sie verwenden es auch. Aber wenn ein Tier Kohlendioxid ausatmet, ist es deswegen kein Schädling. Das gilt auch für Menschen, sondern das Kohlendioxid gehört dazu. Da gibt es in dieser Zeit ein paar Missverständnisse. Und wiederum möchte ich hier ergänzen, ich bin keineswegs der Auffassung, dass ich immer recht habe. Ich kann nur einfach empfehlen, über dieses und jedes nachzudenken. Es gibt derzeit Überlegungen, den Bestand der Nutztiere in unserer Zivilisation zu reduzieren. Und wenn das auf eine ordentliche Art geschieht, halte ich das für dringend nötig. Denn wir müssen die vielen Tiere, die in Ställen gehalten werden, selbstverständlich freilassen. Kein Tier gehört in einen Stall, wie auch ein Mensch niemals nur in ein Haus gehört. Das heißt, wir brauchen für alle Lebewesen die adäquate Bewegung. Und die Permakultur ist eine Landnutzungsmethode, die den Menschen in Bewegung bringt. Und zwar sowohl von seiner körperlichen Ausstattung her, wir haben lange Beine, wir sind Wanderer unter anderem, ganz stark. Wir sind also von der Natur her nicht primär als sesshaft erkennbar. Da müssen wir uns auch mal klar sein. Und wir haben Hände zum Begreifen, aber wir haben die Hände auch zum Beispiel zum Klettern, zum etwas aus der Höhe herunterheben oder aus der Tiefe nach oben stapeln. Also wir machen im Grunde den ganzen Tag Freiübungen, wenn wir im Garten tätig sind. Mhm. Mittlerweile gibt es Menschen, die machen Freiübungen nur, in einem entsprechenden Ort und entsprechende Geräte gibt, möglicherweise bei schlechter Luft. Und das ist gut, wenn sie wenigstens das machen. Aber wir gehören an die frische Luft. Ja, wir gehören überall hin, wo es die gibt, an Wald, in den Park der großen Städte und eben auf die Gärten. Und es kommt etwas Weiteres dazu. Dieses Permakulturmodell, was unter anderem von Naturvölkern abgeleitet ist, integriert den Menschen nicht als Einzelwesen, sondern integriert den Menschen als Gemeinschaftswesen. Vielleicht kennt jemand das Buch von Liedloff, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Und ich hatte das Glück, 2011 mal mit Jean Liedloff tatsächlich zu telefonieren und betrachte das immer wieder als eine dankbare Gnade. Sie hat wunderbar beschrieben, was man erleben kann mit Naturvölkern, wenn es unter Umständen sehr anstrengend wird. Also wenn die Menschen beispielsweise ihre Boote über Stromschnellen in ihren tropischen Gewässern führen und so weiter, oder über schwindelerregende Treppen gehen, dann sind die in der Lage, mitten irgendwo in der gefährlichsten Situation stehen zu bleiben, sich umzudrehen, der Gemeinschaft, die da hinten kommt, einen Witz zu erzählen. Und die lachen alle, obwohl für einen normalen Mitteleuropäer die Situation lebensgefährlich ist. Die haben überhaupt keine Notwendigkeit, am Leben zu hängen, weil sie es tun. Sie leben. Und dann kann ihnen so ohne weiteres nichts passieren. Und uns bringt die Permakultur, der unmittelbare Umgang mit dem Boden in der Gemeinschaft mit Pflanzen, Tieren und Mitmenschen in Kontakt mit diesem riesigen Überorganismus, den manche Leute als Edaphon, also der Organismus im Boden, bezeichnen. Und das sind Millionen von Lebewesen der kleinsten bis mittelgroßen Güte, also von Bakterien, von Bauchherlingen und wie wir die alle nennen wollen, die leben da drin mit Pilzen zusammen und arbeiten dafür, dass die Pflanzen im Boden, oberhalb des Bodens, gut wachsen können. Und die müssen wir fördern. Das machen wir in der Permakultur.
Ich bin mir
bewusst, das ist ein Monolog. Bitte unbedingt, Viviane, unterbrich.
Nein, es ist ein sehr spannender Monolog, der sich bestimmt auch noch sehr interessant verästelt. Aber ich wollte gerne mal gerade nach einem Ast greifen. Und zwar würde ich gerne einmal wissen, ich wollte einmal anmerken, es war ja auch früher üblich, dass die Menschen gesungen haben auf den Feldern. Ich kenne eine Frau, die hat mal eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, dass also auch in Europa das absolut üblich war, dass wenn die Menschen da bei der Feldarbeit oder auch in Fabriken oder so, dass die da zusammengewirkt haben und gesungen haben. Also ich meine, man muss sich die Energie vorstellen, die dann auch auf so einem Feld entsteht, wenn die da irgendwie ihre Heuballen, die haben das ja damals dann noch anders oder per Hand da zusammengehäufelt oder so, dass die Sachen, also was das dann auch für ein Miteinander, ein Miteinandererlebnis ist. Ja, und das kann ich, also das ist ja zum Beispiel bei uns völlig verloren gegangen. Also vielleicht dann in einem Großraumbüro stören die anderen, die Geräusche der anderen Menschen eher, ist ja klar. Also einmal, dass das eben vielleicht auch in so eine Richtung eines Gemeinschaft erleben und sich miteinander im Tun erleben, das ist ja auch was wir eigentlich gar nicht mehr so haben. Mich würde noch mal jetzt eben interessieren zum Thema, also diese Fäkalien, ja, also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen seltsamer Ast ist, nach dem noch mal zu greifen, also die, wie ist das da zu sehen? Also einmal haben wir, ich hatte das schon mal, ich habe mal mit einem Menschen gesprochen, der sich mit so Trenntoiletten, die gibt es ja auch in groß, also grundsätzlich gibt es die ja auch in, die können ja auch in Hochhäuser eingebaut werden, ja, was ja auch dann den Wasserverbrauch enorm drosselt.
Ja, Komposttoiletten.
Genau, also da würde mich jetzt interessieren, was macht denn dann die menschliche Fäkalie vielleicht so viel fruchtbringender für den Boden als jetzt die Kuhfäkalie oder die Schaffäkalie? Und zum anderen, ist das nicht heutzutage auch ein Problem, weil die ja stark schadstoffbelastet sind, auch durch die solche Hormone oder sonstige Medizinalrückstände, die sich da ja drin finden können? Wie ist denn das heute also zu sehen?
Pass auf, Viviane, du hast zwei ganz, ganz wichtige Aspekte genannt. Einerseits den Gesang und andererseits Herkunft und Qualität von Fäkalien. Ich will ganz kurz was zu dem Thema Gesang sagen. Wir sind ja in unserer Zeit der Auffassung, dass wir vor allem sprechen müssen. Das ist aber vermutlich die letzte Idee, die einem kommt, wenn man sich daran erinnert, dass Menschen mit einer Stimme, mit Lautäußerungen begabt sind und dass das Singen ein primäres ist meines Erachtens keineswegs nur etwa meine Idee. Also ich habe das Glück, von Kindern begleitet zu werden, die ich auch in Anführungsstrichen mein eigen nennen kann, was natürlich Unsinn ist, aber diese Kinder sind so eigenständig. Und wenn die irgendetwas Schönes tun von klein an, dann singen die. Die fangen nicht gleich an zu erzählen, das tun sie dann auch. Dann erzählen sie und führen ihre Geschichten. Aber das Singen spielt eine extrem große Rolle. Und das Singen und die Musik im Umgang mit Pflanzen, da gibt es ja aus früheren Jahrzehnten schon wunderbare Untersuchungen, wie man die Fruchtbarkeit oder die Milchleistung und so weiter von sogenanntem Vieh steigern kann, wenn man ihm bestimmte Musik gibt. Man kann aber auch die gegenteilige Musik geben oder die solche, die nicht passt. Also der Gesang, das ist ein riesen eigenes Ding. Der Gesang gehört zum Menschen und er müsste allgemein geübt werden. Und es müsste vor allem auch geübt werden, dass er spontan sich entwickeln darf und nicht grundsätzlich nur auf auswendig gelernten Texten zu beruhen hat, sondern so wie man intuitiv zeichnet oder malt, das tue ich ja übrigens nebenbei. Da gibt es auch ein Buch von mir, das Pappskizzenbuch, als kleine Werbung mal. Es soll einfach Spaß machen. Aber genauso ist es mit der Musik, dass sie uns intuitiv gewissermaßen überfällt oder sich zu unserem Tun hinzugesellt. Und dieses Singen, das sollten wir auch entfalten, wenn wir mit diesen anrüchigen Themen wie Dung umgehen. Ich muss dir gleich sagen, mit dem modernen Dung, den wir unter Umständen aus Städten sammeln, wäre ich da höchst zurückhaltend. Was der Hiram King damals in Ostasien gefunden hat, war meines Erachtens ein weder anorganisch belasteter noch medikamentös belastetes Material. Mhm. Und da muss man also heutzutage sehr vorsichtig sein. Wir haben bei dem Projekt, das 2002 in Portugal gegründet wurde, das Haliotis-Projekt, drei Komposttoiletten eingerichtet. Und die Gästetoilette, die produziert auch Toilettenkompost. Den habe ich noch nie irgendwo im Garten eingesetzt, weil ich nicht sicher sein kann, was meine Gäste nehmen. Nach Kräften nehme ich oder wir keinerlei Medikamente. Und das bedeutet, ich kann in Anführungsstrichen meinen Mist verwenden. Ja, und wir haben einen Lieferanten, in Anführungsstrichen einen Rinderbauern, und wir haben einen befreundeten Eselbauern. Von denen kann ich das Material nehmen, verwende diesen Dung ebenso wie die Asiaten damals. Das heißt, wir lassen den liegen, der darf kompostieren, der wird ja auch warm. Ja, das ist unglaublich, was da abgeht an den Düften. Und ab einer gewissen Zeit kommen Esel oder Rind entweder direkt in den Boden oder zusammen mit Kohle, mit Holzkohle, die wir selbst aus Zistrosen herstellen. Das machen wir auch bei unseren Permakulturpraktika im Frühjahr wieder. Also mindestens eins werde ich anbieten. Wir machen also unsere Holzkohle selbst und arbeiten die dann auf oder befruchten die gewissermaßen mit organischem Material. Du kannst im Grunde genommen die Fäkalien von jedem Lebewesen verwenden. Wenn man nur mal dran denkt, jeder Wald wird zum Beispiel gedüngt über die Ausscheidungen der Schmetterlinge. Da gibt es die Frostspanner. Manche Leute nennen diese Tiere Schädlinge, aber das ist Unsinn. Auch Borkenkäfer sind keine Schädlinge. Das sind alles nur Bioindikatoren, aber die geben alle aus ihrem Stoffwechsel etwas ab und befruchten damit den Boden. Und die Permakulturisten machen das. Da kann man jetzt gleich dazu sagen, jeder Bauer, der wirtschaftet doch auch permanent. Bildet euch doch nichts ein. Der Unterschied ist vielfältig. Die Dauerbewirtschaftung bedeutet unter anderem, dass man den Boden nach Kräften nicht bloßlegt. Ja, wir haben ja auf unserer Erde eine zum Glück sehr lange Waldgeschichte. Ich meine aber jetzt nicht die Geschichte der Förster, die ist knappe 300 Jahre alt und hat zum Verschwinden aller Urwälder in Deutschland geführt. Aber die Natur arbeitet mit Wäldern seit ungefähr 400 Millionen Jahren. Viele von uns kennen die Bilder aus dem Steinkohlenwald des Karbon und so weiter und so fort. Es gibt viele fossile Wälder. Die Natur hat also eine unglaubliche Erfahrung, wie Wald sich zu entwickeln habe und hat mit Hilfe der Bäume, der Sträucher und der Kräuter gelernt, etwas herzustellen, was es erst seit der Erfindung des Waldes durch die Natur gibt, nämlich Boden. Und diesen Boden, dieser Boden ist der Hauptschatz dessen, was jeder Gärtner, jeder Bauer, jeder Landwirt, wie man das auch immer nennen will, pflegen muss. Wenn aber zum Beispiel in unserer deutschen Landwirtschaft, wenn du da jetzt mal im Hochsommer hinguckst, dann staubt der Himmel, weil der Traktor über den Acker fährt. Weil die Bodenteilchen nicht mehr genug verklebt sind durch Humus. Das heißt, unsere Landwirtschaft baut Humus ab, gibt Kunstdünger drauf, also synthetische Sulfate, Phosphate und so weiter, holt sich noch Klärschlamm aus den Städten, die froh sind, dass sie dieses Zeug loswerden. Dafür bekommen die Bauern dann auch Geld. Ja, also die Städte, die das dort entsorgen, geben den Bauern Geld. Und anschließend kommen noch die Pestizide drauf. Wir müssen auf dieses System meines Erachtens längst nicht mehr stolz sein. Wir sollten es verändern. Und in der Permakultur will der Mensch mit dem Boden arbeiten. Das heißt, wir müssen den Boden reifen lassen. Zu den Namen Bill Mollison und Holmgren, das kann man ja alles im Internet auch nachlesen. Ich werde die öfter erwähnen, gibt es noch einen weiteren wichtigen Namen außer diesem Dr. Hiram King. Es ist der Name eines Japaners, der in seinen Anfangsjahren Berufstätigkeit sich unter anderem mit Chemieprodukten, mit dem Verkauf und der Bewerbung von Chemieprodukten für die Landwirtschaft seinen Lebensunterhalt verdient hat und der irgendwann damit aufhörte, das ist Masanobu Fukuoka. Dieser Masanobu Fukuoka hat ein Buch geschrieben, Der große Weg hat kein Tor. Nun, wer aus Japan kommt, da können wir uns schon vorstellen, welche religiösen, welche philosophischen Ideen einen solchen Menschen wohl bewegen. Und ich empfehle allen, die hier zuhören, sich das auch mal eben anzuschauen. Da gibt es wunderbare Informationen. Und dieser Masanobu Fukuoka hat etwas in die Welt gebracht, was manche Leute Nicht-Tu-Landwirtschaft nannten. Aber der Begriff Nicht-Tun ist in unserer Gesellschaft so schlecht belegt, dass ich das eher schade finde. Denn was heißt denn Nicht-Tun? Nicht-Tun, das besteht für uns vor allem darin, dass man uns nicht ansieht, dass wir etwas tun. Also wenn ein Schriftsteller tagelang vorm Tisch sitzt und was schreibt, dann kann ein Außenstehender denken, ja, da sitzt er ja nur faul rum, der macht ja gar nichts. Und hinterher hat er 500 Seiten dickes Buch und die Welt wird neu. Das heißt, dieser Fukuoka, der geht durch seinen Garten, der schickt da seine Hühner durch die Gegend, der schmeißt da irgendwo Getreidekörner hin. Also zwischen Gerste hat er unter anderem Reis gesät. Und das ist typisch auch Permakultur, dass sofort das Gemisch von Sämlingen oder von Saatgut oder Jungpflanzen an den Start geht und sofort zu einem ganz komplexen, schwer durchschaubaren Beet heranwächst. Für uns Mitteleuropäer, aber ich erlebe das auch im Südwesten, wo ich eben oft bin, zeichnet sich ein Garten dadurch aus, dass die Nutzpflanzen säuberlich freigelegt werden und wie in einer öden Erdwüste der Sonne ausgesetzt sind. Das ist nun für den Südwesten Europas völlig nachteilig. Wir beim Haliotis-Projekt mulchen jede Pflanze an, sodass der Boden immer bedeckt ist. Also der Bodenschutz ist das absolut Primäre. Und wenn ich meine Landwirtschaft betrachte, wie wir sie in Deutschland tun, also ich spreche auch oft mit Bauern, weil ich eben viel rumlaufe. Und das ist dann sehr interessant. Gelegentlich sagen mir junge Leute, ja, meine Eltern haben die ganze vielfältige Bauernschaft verkauft. Wir machen nur noch Futtergetreide für Schweinezucht oder so ähnlich. Und wir sind eigentlich traurig und wissen gar nicht mehr, wie wir da rauskommen sollen. Also die jungen Leute, die da heranwachsen, haben oft ein hervorragendes Verständnis, befinden sich in einer Klemme. Ich bin also Optimist. Wir werden das mittelfristig ändern. Und es muss auch da niemand Angst haben, dass er nachher, wenn er keine Landwirtschaftsbiozide mehr herstellt oder Pestizide, dass er dann keinen Arbeitsplatz findet. Das ist Unsinn. Es gibt so viel zu tun. Ja, wir müssen uns mit dem Boden beschäftigen und er muss natürlich werden. Und dann brauche ich Pflanzenvielfalt, wenn ich nicht nur eine Pflanzenart ihr Laub abwerfen lasse, sondern wenn ich 10 Pflanzenarten auf einem Quadratmeter stehen habe, dann habe ich 10 verschiedene Laubsorten, dann habe ich 10 verschiedene Blütenreste, die darunter fallen, und dann sehe ich schon da unten, da sind so und so viele Mikro- und Makrotierchen oder Halbmakrotierchen und Pflanzen und Pilze, die das aufrassen und umwandeln. Welcher Boden ist wertvoller? Natürlich der aus der vielfältigen Gemeinschaft. Und da kommt noch etwas dazu, was Bill Mollison bestimmt 1970 gar nicht bedacht hat, als er den alternativen Nobelpreis bekam. Ungefähr um das Jahr 2000 wurde in Nature eine Arbeit von einer Universität in Südengland publiziert. Die hatten 2 Rasenstücke, eines hier und eines hier. Das eine Rasenstück war ganz monoton, ein Gras. Das andere Rasenstück enthielt viel mehr Arten. Und dann haben die in beiden Rasenstücken, haben die so eine Glocke drüber gemacht jeweils und haben da den Gasaustausch gemessen und haben festgestellt, Artenreichtum ergibt mehr Sauerstofffreisetzung. Ja, wir brauchen Sauerstoff zum Atmen. Das ist doch genial. Und die Artenvielfalt spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich mit einem Kind in eine Landschaft gehe und ich gucke mir einen englischen Rasen an, wo nichts wächst, laufe ich mit dem Kind da durch und wir haben keine Freude. Wenn ich durch eine Wiese gehe mit 50 verschiedenen Blütenpflanzen, da brauchen wir für 5 Meter 2 Stunden, weil das Kind vor lauter Freude ganz viele Pflanzen sieht. Und was das Kind dabei reflektiert, ist das Gleiche, was jeder Organismus reflektiert. Wir brauchen diese Biodiversität. Unsere Erde neigt dazu, Biodiversität zu entwickeln. Wenn Menschen kommen und sagen, wir drehen das jetzt wieder zurück, wir haben Kläranlagen ohne Biodiversität, wir haben Äcker ohne Biodiversität, dann kriegen wir eine Wüste. Und das haben wir zurzeit. Also Permakultur ist ein Modell gegen Wüstenentwicklung. Und das, also dieser Monolog, ihr könnt mir bitte Verzeihung geben.
Aber ja, überhaupt gar kein Problem, es ist faszinierend. Und man, also ich könnte die ganze Zeit zuhören. Ich möchte aber trotzdem noch auch jetzt, wenn ich die Gelegenheit habe, dann würde ich gerne noch mal wissen, weil du vorhin davon sprachst, dass ja die Wälder für diese Bodenentstehung auch relevant waren. Wie sahen denn Urwälder in Deutschland aus?
Das Verrückte ist, wir arbeiten gerade mit der Arbeitsgruppe Naturschutz zusammen. Also ich bin ja auch beim Aueninstitut für lebendige Flüsse in Leipzig, ja. Das will man ja immer wissen. Was machen denn die Leute alles so? Und wir arbeiten zusammen mit der Arbeitsgruppe Artenschutz, Naturschutz. Früher war ich an der Uniabteilung in Höxter. Und zwar arbeiten wir über Urwaldrelikte. Und in dieser Arbeit steht unter anderem, es gibt Menschen, die sprechen über Urwaldrelikte in Deutschland. Dabei kennt von uns niemand den Urwald in Deutschland. Er ist weg. Er ist ersatzlos entfernt worden in der Konsequenz der fundamentalen Arbeiten von Karl von Karlowitz. Das kann man nachlesen im Internet, was der gemacht hat. Diese großen Bäume, die wir gesehen haben zu seiner Zeit vor 300 Jahren, wird nach uns in Deutschland niemand mehr sehen. Ich mache eine kleine Ausnahme, gehe nach Sinzig und gucke dir die 500 Jahre alte Linde an, ja, oder gehe irgendwo ins Bodental und gucke dir die meinethalben 1000-jährige Eibe an, dann weißt du, dass es auch noch alte Bäume gibt, aber es gibt sie nicht im Wald. Deutschland hat überhaupt keinen Wald mehr als Ökosystem. Der Förster Schwertfeger, das muss ich jetzt wirklich sagen, der Förster Schwertfeger, Universität Göttingen, hat seiner Zunft ins Buch geschrieben, ihr bewirtschaftet nur Scheinökosysteme. Und er nannte die Lebensgemeinschaft Biozönoid. Ja, also wenn hier in Deutschland einer sagt, der Wald brennt oder der Wald wird vernichtet, dann wird er nur falsch bewirtschaftet, Verzeihung. Und ich kann das in jeder Hinsicht gegebenenfalls stundenlang begründen. Pass auf, Viviane, zu diesem Thema Wald. Der Wald ist im Grunde genommen auf einer Ebene oder im Gebirge so ähnlich wie der Garten des Permakulturisten. Vielfältig. Das heißt, im Wald hast du den Boden, dann hast du Moose, dann hast du vielleicht Flechten, dann hast du Gräser, dann hast du Kräuter, Sträucher, Bäume. Und oben auf den Bäumen hast du Moose und Flechten, Schnecken und Würmer, ja du lieber Himmel, auf allen Ebenen, genau. Wir haben also mehrere Stockwerke im Wald, aber in einem normalen Forst in Deutschland kriegst du vielleicht eine Baumschicht, eine Strauchschicht oder noch eine untere Baumschicht hin, aber nicht so wie die Bilder aus Urwäldern, wo es wirklich noch welche gibt, also in Asien, Amerika, aber alle extrem gefährdet, wo du sehen kannst, einzelne Bäume ragen 50, 60 Meter aus dem Wald heraus. Andere Bäume sind nur 5 Meter oder 10 Meter hoch. Ja. Und dort, wo ich viel arbeite, unter anderem in Südportugal oder auch im Auwald Leipzig, haben wir im Grunde genommen einen relativ eintönigen Wald, eine relativ eintönige Waldoberkante. Das ist ein bisschen traurig, aber wir müssen dem Wald Zeit lassen. Wir brauchen im Wald Jugendstadien, die sind offen. Wir brauchen Altersstadien, da bricht alles zusammen. Und im zusammenbrechenden Altwald ist genauso viel Würde wie im jüngsten Wald, wo manche noch gar nicht von Wald sprechen, oder in der sogenannten Optimalphase, wenn die Bäume dick und lebendig sind. Also die Strukturvielfalt des Waldes und diese wiederum, die Strukturvielfalt im Permakulturgarten sorgt dafür, dass das Klima kleinräumig vielfältig ist. Deutschland erzeugt Wüstenklima. Das ist ganz erschreckend. Wir haben ja keine Permakultur prägend. Ja, Permakultur gibt es auf wenigen Prozenten in Deutschland. 20% Städte, Teilzeit bis Vollzeit Wüste, unzureichend begrünt. Unsere Straßen und Wege, Vollzeitwüste bis Teilzeitwüste, wenn da mal ein bisschen Grün am Ufer ist, könnten überdacht werden mit Bäumen. Dann haben wir den sogenannten Wald. Den gibt es in Deutschland. Das ist alles nur Forst auf ungefähr 20% unseres Deutschland. Mit ebenfalls Humusabbau infolge monotoner Waldwirtschaft, Fichte, Kiefer und so weiter, ja, Rotbuche, oft viel zu monoton, in Anführungsstrichen, angebaut. Wir sind noch immer nicht vom Holzacker weg. Jetzt haben wir noch 50% Landwirtschaft, Vollzeit bis Teilzeit, Wüste oder Steppe. Jeder Mensch kann den Gedankenversuch machen. Pass auf, lass das noch kurz sagen. Nimm mal alle Wälder von der Erde weg. Was passiert? Die extreme Austrocknung, die extreme Abstrahlung nachts, ein ungehinderter Wind. Was wäre Leipzig ohne seinen Auwald mit 4000 Hektar? Da würde niemand mehr rumlaufen wollen. Wie wichtig sind die Parks? Ja? So, das heißt, wir haben unser Klima über die Landwirtschaft, über den Garten in der Hand. So, jetzt habe ich dich unterbrochen, Vivian.
Ja, ich wollte noch mal fragen, wir hatten auch schon mal hier gesprochen über das Zusammenwirken auch mit so natürlich diesen Pilzen und solchen Vorgängen, also die Durcharbeitung oder die Symbiose der Pflanzen mit eben dazu passenden Pilzen, die dann helfen, dass die Nährstoffe aufgenommen werden können, also so ein Hin und Her, was sich da im Boden abspielt. Wie ist das denn mit so, sagen wir mal, Fermentierungsprozessen? Ist das auch was sich im Boden abspielt? Das soll ja für den Menschen auch ungeheuer gesund sein, fermentierte Dinge zu sich zu nehmen. Und ist das auch was eben in diesem Boden, möglicherweise in der Luftabgeschlossenheit da unten auch passiert? Und was ist also diese Fäulnis sozusagen? Ja, wie wirkt die sich förderlich aus? Es gibt ja auch für Schafe, also ich denke, viele wissen, dass ich ja Schafe halte, gibt ja auch diese, was man früher wohl gemacht hat, ist, dass man quasi Laub gesammelt hat oder auch so dünne Äste genommen hat von den Bäumen. Die hat man alle in so einer Laubhütte quasi zusammengetan und dann ist das dort auch ein Stück weit fermentiert, vergammelt, das Zeug. Und das hat man den Tieren dann auch im Winter gegeben und das hat denen dann irgendwie sehr gut getan. Also wie wirken sich so diese Prozesse aus auf Mensch, Tier und Bodengesundheit?
Ja, das ist ein absolut zentrales Thema. Also zunächst einmal, du merkst ja selbst, was wir zum Teil für eine Begrifflichkeit haben. Also wir reden von vergammelt und wir assoziieren damit, dass das was Schlechtes ist. Ja? Und es gibt zunächst einmal in der Natur, wo die Natur sich entfalten kann, überhaupt nichts Schlechtes. Und selbstverständlich kann Natur gefährlich sein, aber im Grunde nur, wenn wir dumm sind oder wenn Lebewesen unachtsam und so weiter. Also vor allem, wenn sie aus ihrer Art leben, aus ihrem Lebensraum irritiert herausgehen, dann überhaupt werden die erst empfindlich. Ich mache also selbst, muss eigentlich sagen, viel zu selten Sauerkraut, weil ich alles mögliche andere mache. Aber ich kann nur jedem empfehlen, Sauerkraut selbst zu machen. Und wie machst du das? Du gehst irgendwo in deinen Garten und wäschst dir die Hände mit Pflanzen. Also wenn ich mir meine Hände wasche, dann tue ich das mit Wasser und mit Pflanzen, von denen ich viele habe. Also zum Beispiel Gräser oder irgendein Kraut. In Portugal ist das Zistrose zum Beispiel. Und ich kann aber dann die Hände auch in die Erde tauchen und verarbeite die Erde in den Händen. So, und das geht so richtig so, wie man... Wir haben ja jetzt gelernt inzwischen, wie man Hände wäscht. Entschuldigung, ein bisschen satirisch, ja. Aber wenn ich die Erde dran hatte, dann gehe ich anschließend wieder an Pflanzen und tue das wieder unter Wasser. Was habe ich jetzt? Makroskopisch sind meine Hände sauber. Die sind blitzsauber, die duften. Wenn ich da aber mit dem Mikroskop hingucke, merke ich, dass zwischen den ganzen Handrillen und so weiter kleine Schweißperlen sitzen. Und da sind wunderbar viele kleine Mikroorganismen drin. Das heißt, wir sind natürlich besiedelt. Und jetzt fange ich an, ich nehme einen großen Weißkohlkopf und der wird schön geschnitten. Ja, der wird immer kleiner geschnitten und wird auf ein Brettchen zusammengetan. Und dann habe ich ein Glas stehen, da kommt dieser geschnittene Weißkohl rein und dann drücke ich den fest. Meistens habe ich so einen Stampfer aus dickem Weidenholz, 5 cm dickes Weidenholz, stampfe das in diesem Weckglas, kannst diese durchsichtigen Weckgläser nehmen, fest und tue dann oben ein bisschen Salz drauf. Wenn das richtig verdichtet ist, das Material, dann gibt es richtig das Wasser ab. Und ich mache das Glas auf diese Weise schrittweise voll, kommt immer ein bisschen Salz dazu. Und nachher wird es aufgefüllt mit vorher abgekochtem Wasser, was aber jetzt kalt ist. Und dann kommen noch ein paar Lorbeerblätter drauf. Das Weckglas wird zugemacht oben mit diesem Clip. Und dann fängt das an zu gären. Der Gärungsprozess ist aus der Natur. Die Milchsäurebakterien, die habe ich hier an der Hand oder habe ich hier unter den Armen. Und manche Leute haben ja das Sauerkraut früher mit den Füßen gestampft. Das mag eine furchtbare Vorstellung für manche sein, aber im Grunde genommen sind da die Mikroorganismen dran. Und da ist doch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Das stärkt unsere Abwehrkraft. Ja, man hat ja früher zum Beispiel Berliner Kinder aufs Land nach Bayern rüber geschafft, damit die als Stadtkinder die frische und sogenannte keimreiche und duftende Landluft bekommen. Das hat ihre Abwehrkraft gestärkt. Das müssen wir wieder machen. Also Sauerkraut machen aus deinem Garten stärkt deine Abwehrkraft. Und das Ganze wird noch getoppt, wenn du das Sauerkraut dann auch noch selbst isst. Ja, weil dann unsere Magen Darm-Lebewesen, also die finden das einfach wundervoll und da gibt es welche, denen das nicht gefällt, die verabschieden sich dann. Ja, also Permakultur ist was unglaublich lebensnahes und ich will mal vielleicht kurz berichten, wie unser Praktikum abläuft. Wir machen 3 Tage lang gar nichts, was natürlich nicht stimmt. Abends gucken wir uns Filme an und tagsüber laufen wir eigentlich nur rum und setzen uns immer wieder hin. Wir gucken. Jeder hat eine Hacke in der Hand und jeder darf mal gucken, wie geht denn die Hacke in den Boden. Wir gucken uns 3 Tage lang den Boden und die Steine an, die das Land prägen, aus dem bei uns alles hervorwächst. Und während wir den Boden angucken, sehen wir alle möglichen Pflanzen. Oh, das ist das und das ist das und das. Und was kann die Pflanze? Das weiß ich nicht. Was kann die Pflanze? Da kann ich dir was erzählen und so weiter. Die Pflanze, die wir vielleicht noch nicht kennen, wir haben ungefähr 150 Krautarten da in der Regel, die wir finden können, die gucken wir abends gemeinsam nach, sehen, was die machen. Und in Portugal ist der Boden extrem verarmt durch lange zeitliche schlechte Nutzung. Wirklich sagen die Leute, haben das gar nicht böse gemeint. Aber wir bauen diesen Boden auf und nach diesen 3 Tagen darf jeder von uns irgendeinen kleinen Teil bearbeiten. Das heißt, dann schauen wir den Boden an. Wir gehen mit der Hacke rein, wir lassen den wirklich durch die Finger rieseln. Wir geben aber auch Terra Preta dazu. Am ersten Tag haben wir die, am nächsten Tag machen wir Kohle und Terra Preta in wenigen Stunden selbst. Zumindest bereiten wir die Terra Preta so vor, dass die dann nach 2-3 Wochen einsatzbereit ist, wenn wir es schnell machen. Sonst lassen wir die auch viel länger liegen. Ja? Die kann ja auch viel länger liegen oder wird irgendwo untergearbeitet. Jeder darf also ein Beet machen. Und dann wird immer wieder beobachtet, wie machen wir denn das Beet oder wie machst du denn Beet? Was für eine Vorstellung hast du? Und in unserer Zivilisation ist das Gärtnern ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Ich habe das in Ostwestfalen zuletzt erlebt, aber auch bei Altötting oder in Freiburg, dass die ganzen Omas und Opas verschwunden sind, die noch ihren Bauerngarten gemacht haben. Das müssen wir jetzt gerade wieder lernen. Aber das ist die Lebensbasis. Ja, angenommen, wir hätten mal keinen Strom mehr oder angenommen, wir hätten mal kein WLAN mehr. Ich habe, also bei mir ist gerade die Stromanlage ausgefallen. Ich habe seit 2 Wochen keinen Strom mehr. Was meinst du, wie ich mich fühle? Ja, ich bin ja gar nicht mehr lebensfähig. Ich skizziere über, aber es ist tatsächlich so. Das müssen wir erst wieder herstellen. Du kannst aber im Garten ununterbrochen leben und dich ernähren. Du musst nur deine ganzen Unkräuter kennen.
Ja, das ist wirklich enorm. Also ich habe das auch festgestellt, als wir dann da uns auch also parallel zu Berlin da auf dem Land angesiedelt haben und was die Leute da alles wissen und als selbstverständliches Wissen parat haben, wo der Städter da irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, eine ganz andere Einstellung zu hatten. Dann hatten wir, dann kamen auch Besucher zu uns und dann hatten wir Hühner und dann fragten die, ja, kann man die Eier denn da direkt essen? Sind die nicht irgendwie giftig oder müssten die noch desinfiziert werden oder so irgendwas? Und die haben, ich meine, wir haben selbst mit großen Augen gesehen, dass das Eigelb dort wirklich richtig, richtig gelb war von diesen Hühnern, die den ganzen Tag frei rumlaufen konnten, ja, und dass das irgendwie ganz was anders war und ganz anders geschmeckt hat als das Zeug, was man im Supermarkt selbst als Bio oder als freilaufend oder was auch immer kaufen kann, ja, das ist einfach gar nicht zu vergleichen. Wie ist das eigentlich, Wolfgang, sag du?
Ja, hallo, darf ich mal eine Frage stellen? Wenn ich jetzt kein Buch habe, was mir was über die Pflanzen erzählt, die ich da finde bei mir, gibt es einen Trick, mit dem man feststellen kann, welche Pflanzen ich eventuell für die Ernährung nutzen kann und welche nicht? Kann man das schmecken? Kann man das riechen? Gibt es da, Tiere können das ja, die suchen sich die Pflanzen aus, die sie gut vertragen können. Können Menschen das auch? Und kann man das lernen?
Ja, also Wolfgang, ich bin dir unglaublich dankbar für diese absolut zentrale Frage. Eines Tages ging ich durch einen Wald, der ja bekanntlich in Deutschland ein Forst ist. Und ich sehe ein Pilzlein am Rande wachsen und sage, dich kenne ich nicht. Und ich habe mich neben diesen Pilz gesetzt, ungefähr eine halbe Stunde, und kam zu dem Ergebnis, dieser Pilz, den muss ich nicht essen. Der ist aber auch nicht wirklich giftig. Ich habe dann anschließend nachgeguckt, es war einer von den Knollenblätterpilzen, die im Grunde nichtssagend sind. Und wir leben in einer Gebrauchsanleitungsgesellschaft. Also ich habe vor vielen Jahren, ich leide nicht unter Ohnmachten, aber ich habe mir wirklich gedacht, das kannst du nicht glauben. Ich habe einen Schokostecker in einer Plastiktüte gekauft und da stand eine Gebrauchsanweisung für den Gebrauch des Schokosteckers. Mit dem Hinweis, dass er für Kinder im Säuglingsalter keine Nahrung sei. Und wir sind also eine Gebrauchsanleitungsgesellschaft und wir finden, das finde ich unglaublich gut, im Internet so viele Menschen, die dir zu jeder Pflanze 3 Lehrbücher zitieren und es ist gut und man soll ihnen zuhören. Oftmals am besten intuitiv, so wie es geht beim Schnelllesen. Also meditativ zuhören ist ganz wichtig. Aber du kannst es von Gefühl her sagen. Und angenommen, du begegnest einer Pflanze, ob du sie nun essen nimmst, dann kommt die in die Hand und dann guckt die dich Pflanze an, nachdem du schon vorher da gesessen hast. Wenn sie ganz neu ist, da stirbt kein Ureinwohner. Das kann das Volk sich ja gar nicht leisten. Dann sitzt er eben einen Tag oder 3 Tage und wird nicht verhungern. Und irgendwann tut er das auf die Lippe. Wenn da kein Brennen oder sonst was entsteht, tut er das ein bisschen weiter. Jetzt nimmt die Nase den Geruch auf. Wenn etwas nach Putzlappen riecht oder nach altem Fisch, weg. Wenn es gut riecht, dann sind wir eine Stufe weiter, dann kommt es auf die Zungenspitze. dann kann es weiter nach hinten gehen. Aber das hat alles keine Eile. Und ich soll mich nicht durch irgendwelche Nachrichten oder Krimis irritieren lassen, sondern ich soll gefälligst bei der Pflanze hier hinten am Rachen bleiben. Oh, die ist aber im Abgang doch. Naja, da muss ich das, glaube ich, nicht essen. Also zum Beispiel das Scharbockskraut, wenn es geblüht hat. Ich versuche immer wieder Dinge zu essen, die man angeblich nicht isst. Eine meiner ersten Pflanzen war Efeu und Aronstab. Und wenn du mal ein Aronstabblatt in den Mund nimmst, dann weißt du, dass du das zu Versuchszwecken aber nie mehr tust. Ja, das, und bis man das alles wieder draußen hat, das ist so ähnlich wie mit moderner Zahnpasta, wo so viel Glycerin, Ethylenglykol oder Desinfektionsmittel drin sind, dass mein Mund immer noch nachspeichelt. Also ich kann auch eine moderne Zahnpasta genauso wenig nehmen wie tatsächlich Efeublätter. Also es möge verziehen sein. Aber wenn du die Pflanze nicht kennst und sie hat bislang alle Proben bestanden, dann wird sie richtig kräftig zermalmt, vermöge unserer wunderbaren Zähne, die wir da haben.
Ich habe noch eine Frage, weil wir ja auch von den Indianern sprachen oder den Ureinwohnern. Die haben ja so auch auf dem Boden, also in den Zelten, ja, die haben ja relativ bodennah geschlafen. Ich weiß nicht, ob die unmittelbar auf dem Boden geschlafen haben, je nach Temperatur wahrscheinlich auch. Aber wir sind ja sehr bodenfern. Also einmal, dass wir dann schon den ganzen Boden von uns wegzementiert haben und dann haben wir auch noch Beine an den Betten und dann noch eine dicke Matratze dagegen und das ist also darüber und dann wohnen wir noch im 5. Stock oder so. Also wir sind ja im Prinzip bodenferner, kann man sich's ja gar nicht vorstellen. Was ist denn, wenn man jetzt, oder gibt es Experimente, kennst du dich damit aus? Es geht vielleicht ein bisschen ab vom Thema, wenn ich auf einem ganz gesunden Boden schlafe, direkt, also so, dass es halt vielleicht irgendwie geht, auf dem Schaffell oder wie auch immer. Ist das, was macht das mit mir? Hat das auch eine Heilwirkung? Da spricht man ja von Frequenzen oder so. Aber was macht diese Erde mit uns, wenn wir darauf schlafen?
Naja, also
mit Ameisen oder ohne?
Ja, gehen wir mal ohne Getier davon aus.
Also, ich meine, wir merken das ja unter uns Menschen. Ein fröhlicher Mensch ist in der Regel nicht beliebig fehlernährt. Wenn fröhliche Menschen aber zum Beispiel anzügige Witze machen, das gibt es auch, dann bin ich geneigt zu fragen oder zumindest hinterher, sag mal, was isst du und so weiter. Also wenn wir sehr belastete Gedanken haben, wenn wir oft sehr traurig sind oder oft sehr ärgerlich oder schnell ärgerlich, dann ist unser Organismus nicht zufrieden. Wenn du draußen durch die Natur wanderst, hast du auch in unserer Landschaft immer noch gute Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn du so im Gras vor einer Hecke und so weiter, wenn du da mal dein Zelt aufschlägst oder dich einfach ins Gras legst, das ist ja komisch, ja, dann läuft plötzlich eine Ameise über deine Nase oder so, aber da kann ja gar nicht wirklich was passieren, aber dann wirst du merken, wenn du die Angst überwindest, dass es dir immer besser geht. Also ich habe das durch Freizelten in der Jugend dann irgendwann gelernt und neige dazu, das immer wieder zu empfehlen, draußen rumzulaufen und unmittelbaren Kontakt mit dem Boden aufzunehmen oder mit den Bäumen. Ja, und wenn du irgendwo auf Bäume kletterst, hast du natürlich auch ein Problem. Da bist du unter Umständen in einer Ameisenstraße und dann laufen die da alle über dich weg, weil die sagen, ich muss hoch. Die Ameisen sind so betriebsam wie Menschen manchmal. Und also wir entweichen den Mitlebewesen am Boden nicht. Und heutzutage, das stelle ich auch oft fest, wir haben ja eine, jedenfalls in Deutschland, aber auch in Südportugal, stark zurückgegangene Zahl an Stubenfliegen. Und da gibt es tatsächlich Mitmenschen, die mir sagen, Bernd, wir haben eine Stubenfliege im Zimmer, ich brauche eine Fliegenklatsche. Und ich sage dann, wir hatten 1955 etwa 500 Stubenfliegen in der Bude und hatten keine Fliegenklatsche. Wir hatten da so ein Klebding hängen. Ja, das kennen vielleicht manche noch. Wir sind durch die Anzahl der Fliegen im Vergleich zu früher keineswegs weder gesünder noch kränker. Das möchte ich an der Stelle nicht ausführen. Aber wenn wir einen guten Boden pflegen, fördern wir Insekten, dann fördern wir tatsächlich die Artenvielfalt, also zum Beispiel auch die Schwalbenanzahl oder die Sperlingsanzahl in unseren Dörfern. Das werden dir viele Leute bestätigen, dass die Anzahl der Schwalben so massiv zurückgegangen ist. Nicht nur der Betonierung wegen. Und was die Naturvölker betrifft, die sogenannten Indigenen oder Einheimischen, zum Teil übernachten sie auf dem Boden. Das wird ja sehr schön von Bruno Skrobogna oder von Bruce Chatwin berichtet. Die übernachten direkt auf dem Boden und haben dann Felle. Dicht an dicht liegen die Menschen, damit sie ihre Wärme halten. Andere bauen kleine Pfahlbauten. Wir haben also früher alle mal in Pfahlbauten gewohnt. Und Kinder bauen gerne Pfahlbauten. Dann bist du einen Meter höher. Und im Iberischen, in Nordiberien speziell, kennt man solche Getreidehäuser oder Vorratshäuser. Die sind auf Steinpyramiden aufgebaut. Also ein Stein, da kommt eine Steinplatte. Und obendrauf kommt erst das Holz. Da können die Ratten und das sogenannte Ungeziefer schwieriger hin. Ja, also Menschen haben sich abgeschottet von so etwas und haben auch ihre Häuser, wenn sie aus Palmblättern waren, natürlich sinnvollerweise immer wieder neu gedeckt. Jedes Jahr musste daran gearbeitet werden. Handarbeit ist ein Synonym für Permakultur, unter anderem.
Ja, und das ist ja auch was sehr Befriedigendes, muss man sagen. Also ich meine, ich finde das also persönlich unglaublich toll, was man alles machen kann, ja, was man alles bauen kann und was man, wo man, ich weiß nicht, flechten und töpfern und was es da so alles gibt. Und das sind irgendwie unheimlich schöne, unheimlich schöne Erlebnisse, weil man eben natürlich was erschafft, aber nicht nur irgendwie, dass man jetzt, sagen wir mal, am Computer irgendwas gestaltet und dann kommt es durch einen 3D-Drucker raus, sondern man hat es eben in dieser Skulpturhaftigkeit, also dieses Erschaffen, das ist ja auch sowas. Ich denke, wir sind ja auch als schaffende Wesen gedacht. Also jetzt mal, wenn man von diesem Arbeitsbegriff, das sprachst du ja vorhin an, der ist ja auch schwierig, ja, weil da wird ja eigentlich immer nur die Erwerbstätigkeit irgendwie drunter gefasst. Aber ich denke, der Mensch ist ja ein schaffendes, arbeitendes Wesen, was halt einfach in der Natur sich oder im auch mit seiner Körperlichkeit entfalten möchte. Und ich glaube, das ist ja auch was, wovon man immer mehr abkommt. Ich finde auch, wenn ich das noch sagen darf, die Monotonie auch in diesen Handwerksberufen, wo die Leute ja so eine Sache lernen und dann eben auch schon sagt, ach, das ist ein anderes Gewerk, das kann ich jetzt nicht, ich kann jetzt hier nur anmalern und die anderen Sachen können die alle nicht. Aber ich glaube, das zum Beispiel ist ja auch die ich weiß nicht, so eine Ganzheitlichkeit, die ich auch in der Permakultur sehe, dass die Leute eben viele, viele Produktionsschritte oder Umsetzungsschritte eben selber machen können und dass es damit auch eine Ganzheitlichkeit im Erleben ist und in dem mit der Natur sein. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man also eben nicht nur den Trecker fährt, der das Gift rausspritzt oder nur einen selektiven Arbeitsschritt macht, ja.
Also das ist jetzt ganz zentral. Du hast eine ganze Reihe von Aspekten angesprochen. Man könnte ja jetzt auf den ersten Blick nach dem, was hier bisher so erzählt wurde, denken, naja, dann ist Permakultur was für die Leute, die halt irgendwo in der Natur wohnen, im Schrebergärtchen, irgendwo am Waldrand und so weiter und so fort. Aber nein, diese Permakultur ist eine Gestaltungspraxis, die genauso in unsere Kultur hineinpasst, in unsere Kultur der fest begrenzten Eigentumsparzellen, wie wir das so nennen, oder Besitzparzellen. Und sie wendet sich an jeden. Sie kann im Grunde überall angewendet werden. Es gibt wunderbare Filme über Permakultur, unter anderem einen, der ist schon ziemlich viele Jahre alt, der zeigte Restbauten in New York. Da haben die Leute dann in alten Reifen und in allem möglichen Zivilisationszeug ihre Tomaten gezogen und im Grunde genommen einen Permakulturgarten in einer Steinwüste hervorgerufen. Also du kannst auch Permakultur oben auf dem Dach von einem Hochhaus treiben oder man weiß ja, in China gibt es zum Teil Häuser, die sehen aus wie Berge, die sind so ein bisschen also wenn man sich halt tatsächlich einen Berg vorstellt, aber dann sind da so abschnittsweise Balkons drin und auf jedem Balkon hat jeder seinen kleinen Garten. Das ganze Haus ist eigentlich grün. Also Stadtbegrünung wäre ja in Deutschland dringend nötig. Aber du kannst dort überall Permakultur mäßig arbeiten. Man könnte also zum Beispiel in den Häusern nicht mehr nur sagen, naja, da lebt vollkommen isoliert die Familie Nummer 101 von der Familie Nummer 215. sondern diese ganzen Familien könnten ja sich zu einem Organismus zusammenschließen und in einer Kooperative sogar in ihrem Hochhaus oder im Schrebergartenverein zusammenarbeiten. Dass nicht nur jeder einzelne Schrebergärtner immer nur sein Ding macht, sondern dass sie sich ergänzen, also diesen gemeinschaftlichen Aspekt da rausholen. Also Permakultur. Der nächste Punkt, der mir da wichtig ist, das haben wir mal bei einem Projekt in Südfrankreich im Cher gesehen. Da gab es eine Betonplatte im Garten. Und dann gab es Leute, ja, die Betonplatte, die muss da sofort weg. Ein Permakulturist sagt das nicht. Wieso? Da lass uns mal überlegen, was wir daraus machen. Warum soll ich jetzt die Betonplatte wegmachen? Also, ja, wenn du zu viel Betonplatten hast, wirst du sie entfernen. Aber du musst da jetzt nicht mit Bagger hinfahren und einen furchtbaren Lärm machen. Irgendwas baust du da oben auf. Und wenn du obendrauf wieder Erde schüttest und noch mehr machst, ja. Also Permakulturisten arbeiten mit dem Bestand. Und sie arbeiten mit der Landschaft. Wenn du jetzt zum Beispiel in Iberien bist, also Spanien, Portugal, oder wenn du in Mitteleuropa bist, also Luxemburg, Belgien, Deutschland und so weiter und so fort. Ja, was wirst du tun? Du wirst in jedem Land deinen eigenen Weg finden, die jeweils typische Vegetation in deinen Garten zu holen. Das heißt, du holst die gesamten Wildpflanzen auch in deinen Garten. Wo vorher deine Beete mitteleuropäisch sauber, ordentlich, gerade angeordnet werden, wachsen deine Kulturpflanzen mit so und so viel Wildpflanzen zusammen. Das kannst du machen. Du arbeitest mit dem Bestand. Und jetzt können wir uns vorstellen, jemand lebt in Graubünden, der andere lebt in den Niederlanden, bei Ost war das Plassen, und der andere wohnt von mir aus bei Verdun. Die haben alle ganz unterschiedliche Landschaften. Und ein Permakulteur guckt, wie sieht dort die Landschaft aus. In Graubünden kann unter Umständen ein See auch mal 100 oder 120 Meter tief sein. Ja? In Portugal gibt es eigentlich überhaupt keine natürlichen Seen. Also wirst du auf gar keinen Fall große Teiche anlegen. Der Permakulturist, die Permakulturistin arbeiten immer mit der landschaftskonformen Strukturgebung. Also du wirst nicht auf die Idee kommen, einen riesenhohen Staudamm irgendwo einzurichten. Sowas macht die Natur nur im Extremfall, wenn zum Beispiel mal am Hinterrhein ein Bergsturz oder so geschieht. Ja? Also Permakultur arbeitet mit der Landschaftsstruktur, nutzt, was geht. Der Permakulturist ist das ganze Jahr über tätig. Ich bin sehr oft nicht auf meinem Land, weil ich auch woanders ständig unterwegs bin und irgendwelche Vorträge halte, was mir auch Spaß macht. Das bedeutet aber, ich kann manche Kulturen nicht selbst vollenden. Und dann sage ich, du, ich habe jetzt die Tomaten gepflanzt, du kannst die jetzt nächstens nachpflegen oder dann ernten. Mhm. Und so geht das. Also Menschen können dynamisch, ja.
Darf ich mal ein kleines Erlebnis beisteuern? Ich habe an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin habe ich ein Seminar gemacht, und da ging es darum, dass Menschen einander helfen, dass sie soziale Gemeinschaften bilden. Und das ist jetzt genau in einer Gegend gewesen, wo wahnsinnige riesige Häuserblocks, diese ganzen Plattenbauten, riesige Plattenbauten da waren.
Ja.
Und dann haben wir uns überlegt, wie finden wir das raus? Dann haben wir uns überlegt, woran kann man erkennen, ob die Leute Gemeinschaften bilden oder nicht? Dann haben wir einen Fragebogen gemacht und sind die Studenten losgezogen, die Studierenden, und haben dann in den Häusereingängen, jeweils verschiedene hat ein paar Häusereingänge, haben wir Befragungen gemacht. Und das hieß dann, das war dann so, eine Frage war zum Beispiel, wenn Sie verreisen, haben Sie jemanden, dem Sie Ihren Wohnungsschlüssel geben?
Ja.
Oder das war, haben Sie jemanden, wenn Sie was aus der Apotheke brauchen, oder der, wenn Sie ihn selber nicht gehen können? Lauter solche Fragen,
dass man
erkennen konnte, dass da eine Gemeinschaft ist, die sich gegenseitig hilft. Und dann haben wir festgestellt, es gab einige Hauseingänge, da war das super. Und in anderen Hauseingängen wussten die noch nicht mal, wer da wohnt.
Ja, klar.
Und das war besonders gut, war es in einem Hauseingang, wo auf dem Hof ein Garten war. Und da haben die nämlich in diesen, da ist ja unheimlich viel Platz, da sind ja so Abstandsflächen zwischen diesen riesigen Häusern, aus feuerpolizeilichen Gründen oder was auch immer. Und die haben einfach sich das haben das benutzt, um dort so kleine, ja, ihr Gemüse anzubauen.
Richtig.
Und das hat dazu geführt, dass da unheimlich viel wuchs, nicht nur an Pflanzen, sondern an Gemeinschaft. Das war, ja, eine wunderschöne Sache. Die hat man bei dieser Gelegenheit, haben wir das gleich rausgefunden. Und dann haben wir natürlich versucht, da die Politiker einzuladen und auch die Wohnungsgenossenschaften, um denen zu sagen, Mensch, das müsst ihr überall machen. Das ist doch so wunderschön. Also nur als Beispiel, wir haben das, ja, wie das Sozialwissenschaftler machen, haben wir das mit Fragebogen versucht zu erfassen. Aber eigentlich kann man das auch sehen, wenn man da einfach nur durch die Häuserblocks geht und vielleicht mit den Menschen mal redet. Da kann man schon sehen, bei einigen findet man Menschen, die sind draußen, die sind da vor ihrem Haus und tun da was. Und bei anderen sieht man nie jemanden. Die gehen höchstens zu ihrem Auto und fahren weg. Also da ist ein großer Unterschied.
Ja.
Und man merkt, dass es den Menschen unheimlich viel bringt.
Also du hast etwas formuliert, was gerade bei den Initiatoren Bill Mollison auch immer mitgeteilt wird. Also die sagen, erstaunlicherweise ist für uns ein Vorbild die australische Aboriginal-Kultur, die seit 40 oder 60.000 Jahren dort auf Australien lebt und wirtschaftet. Und die haben daraus ethische Prinzipien abgeleitet. Die sind uns ganz allgemein vertraut für jemanden, der im Bioladen gelegentlich mal kauft und dann lesen kann, Fair Trade, das ist also irgendwie fair gehandelt, was das auch immer bedeutet. Die Leute, diese Menschen hier haben gesagt, es geht um eine Earth Care, also Sorge für die Erde. Dann gibt es als gleichen Begriff in so einer Art Dreiecksbeziehung People Care, Sorge für die Menschen. Und dann Fair Share, also das gemeinsame, faire Verteilen. Das sind Begriffe, die sind zum Teil heute völlig allgemein, aber man darf sich wirklich erinnern, die wurden unter anderem in unsere moderne Zivilisation durch diese Leute gebracht. Aber der Begriff oder die Philosophie Permakultur dazu ist in vieler Hinsicht entweder vergessen worden oder gilt für viele Menschen als altbacken. Unsere Zivilisation sollte dringend lernen, dass wir mehr zum Boden zurückkehren. Ja, Viviane, wie das du vorhin auch gesagt hast. Und dass die Menschen fröhlicher macht. Ich erlebe zu oft nicht wirklich fröhliche Menschen. Mir ist das so aufgefallen, als ich 2017 mal in Sao Paulo war, in einem Randbezirk, in einem, der nicht so ganz so arm war, und ein paar andere Städte wie Itanhaém und so weiter erlebt habe. Wenn du dort über die Straße gehst, das sind Menschen, oder mir sind so viele Menschen aufgefallen, die einfach fröhlich sind. Und im Background dieser Menschen befinden sich in irgendeiner Weise Beziehungen zum Boden, zur Vielfalt von Pflanzen und so weiter, die dort subtropische Fülle auch darstellt. Aber das können wir in Deutschland genauso haben. Und diese vielen, oftmals sehr öden Wohnblockbauten, wenn da nicht mehr nur ein Gestell für das Aufhängen von Wäsche steht, sondern man alle möglichen schönen Pflanzen anbaut, also kleine Empfehlungen, Margeriten anbauen. Und du kannst Margeriten essen. Also bau Margeriten an. Die sind unglaublich hübsch und isst die anschließend auf. Ja, und so weiter und so fort. Also man kann auch sagen, esst mehr Unkraut oder esst mehr gesunde Zierpflanzen. Zum Beispiel Rosen, wenn die nicht begiftet werden. Du kannst alle Rosenarten essen. Die Blüte, den Blüteninnenteil, die Blätter, die Früchte, das kannst du alles essen. Du kannst im Winter die Rinde von den Rosenstängeln schaben und hast absolutes Superfood. Du brauchst also keinen Kakao einzuladen, kann man auch machen, ist ja gut. Ne? Also im Grunde ist Permakultur ein tolles Ding, absolut modern und nur zur Zeit ein bisschen übersehen. Und also ich eine Kerngeschichte. Noch, ja, bitte.
Nee,
ja?
Sonst sag du noch was.
Pass auf, das, was sich daraus ableitet, ist, der Mensch ist nicht der, der die Natur immer fragt, kann ich dich nutzen? Oder sagt, ich will dich nutzen? Sondern der Mensch guckt, was kann mir die Natur bieten? Und was biete ich der Natur? Das ist entscheidend. Es gibt ja in der Ökologie und in der angewandten Landschaftsnutzungspraxis eine Begrifflichkeit, die ich für sehr kritisch halte. Das sind nämlich die sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Damit will man den Leuten erklären, seht mal, wir wollen diese Lebensgemeinschaft schützen, weil sie uns Menschen einen Dienst bringt. Aber hör mal, wie anthropozentrisch sind wir eigentlich, dass wir glauben, dass irgendeine Lebensgemeinschaft, die schon 100 Millionen Jahre alt ist, irgendeine Bedeutung hat, uns einen Dienst zu erweisen. Wir sollten froh sein, dass wir das sein dürfen. Mehr nicht. Das macht die Natur sowieso. Wenn wir weg sind, macht die das auch. Und wir sollten uns darauf freuen. Wir sind auch nicht die Evolutionsgeber. Das kann man heute denken, dass wir die Evolution bestimmen. Aber das ist Unsinn. Und so weiter.
Ja, ich wollte noch zwei Sachen sagen, wenn ich darf. Also einmal, ich kann der Sache mit Brasilien nur beipflichten. Ich war da auch schon ein paar Mal. Und ich finde es aber tatsächlich auch im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern ist es wirklich in Brasilien extrem, dass die Leute total happy sind. Also auch der Mensch oder wirken, ja, ist einfach eine irgendwie eine Attitude oder eine Grundfröhlichkeit und Güte scheint da irgendwie also auszugehen, trotz dieser schwierigen Verhältnisse, dass sie dir dann da an der Copacabana irgendwelche Sachen klauen können oder was immer, was
ja,
da
klar.
ist. Aber
ja,
trotzdem sind die irgendwie gut drauf, die sind gut gelaunt. Also fand ich dort mehr als jetzt in Mexiko oder Buenos Aires oder wo auch immer man da sich so rumtreiben kann. Naja, die zweite Sache ist, oder ich habe noch eine Frage zur Verbundenheit irgendwie der Wesen miteinander. Also es gibt ja Experimente, die man gemacht hat mit zum Beispiel Leuten, die im Koma lagen. Also ich weiß, mein Vater, der ist ja Psychologieprofessor gewesen und der hat mir auch mal erzählt von einem Experiment, was er eben kannte, wo man jemand lag im Koma und der war schlecht behandelt worden von, ich weiß nicht, dem Vater oder irgendwie einem anderen Familienmitglied und das Familienmitglied kommt in den Raum hinein und man sieht sofort, sind die ganzen Vitalparameter dieses Menschen in absoluter Alarmbereitschaft, also als wird er angegriffen, also er spürt offenbar die Anwesenheit dieses Schädigers sozusagen, ja. Es gibt aber solche Experimente auch mit Pflanzen. Also, das hatte mir mein Vater auch erzählt, dass es dann eben, da hat man dann jemanden angesetzt, der hat zum Beispiel eine Pflanze gequält, sagen wir mal. Also jetzt in der Form irgendwie Blätter abgerissen, an der irgendwie rumgemacht oder so, ja. Und dann kam, zack, als der sich wieder näherte, reagierten dann auch die anderen Pflanzen im Raum. Also man konnte es auch an irgendwelchen Parametern messen. Und dazu, gut, das geht jetzt natürlich durch die Luft, fällt mir ein, dass wir mal in Südafrika eben auch erlebt hatten. Da gibt es ja diese Büsche, die da irgendwie dann über Kilometer miteinander kommunizieren können. Da ist jetzt eine Giraffe oder irgendwas, irgendein Fressfeind, der kommt und dann senden die in die Spitzen ihrer Pflanzen irgendwelche Bitterstoffe und dann ist es unattraktiv. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt im Wind vermittelt wird oder ob das irgendwelche anderen quantenphysikalischen Mechanismen, Übertragungsmechanismen sind. Aber wie ist denn das zu sehen? Also sagen wir mal mit diesem dieses Leid erkennen auch durch die Pflanzen, ja, oder diese schlechte Behandlung oder sich abschotten wollen, zu dem, dass wir die ja auch essen und da eingreifen in diesen Kreislauf. Also wie ist das? Muss man da ein schlechtes Gewissen haben oder ist das eben so, dass das eben einfach der natürliche Kreislauf ist, ja?
Also da hast du jetzt wieder ganz viele Aspekte angesprochen. Ich will mal ganz kurz auf den Begriff Naturwissenschaft raus, weil wir ja die Naturwissenschaft zur Grundlage sehr viele Entscheidungen machen. Und es gibt ein bedeutendes Zoologie-Lehrbuch im deutschen Raum. Ich habe jetzt gerade den Autor tatsächlich vergessen, das spielt aber keine Rolle. Da gibt es ein Vorwort. Das ist von einer Professorin diesem Buch vorangestellt worden und da steht sinngemäß drin, die Seele der Tiere ist nicht Gegenstand der Wissenschaft Biologie. Also die Biologie, die Lehre vom Leben, hat nicht zum Thema die Seele der Tiere. Nun bin ich mit Tieren aufgewachsen und ein Teil meiner Kinder geht sehr eng, unter anderem mit Ponys um. Und man kann erleben, dass diese Kinder, so ähnlich wie ich das früher mit Hunden erlebt habe, aber auch mit wildlebenden Tieren, dass diese Tiere außerordentlich reagieren. Das heißt, jemand, der gut mit seinem Pferd umgeht, muss überhaupt nichts sagen. Der sitzt nur drauf und das Pferd macht, was Reiterin oder Reiter wünscht. Und wenn Reiter oder Reiterin das nicht richtig beherrscht, dann macht das Pferd unter Umständen genau den Fehler, den der oder die Reitende projiziert. Mhm. Also reite nicht in den Graben heißt Gefahr, ich laufe in den Graben. Die Beziehung unter allen Lebewesen ist unglaublich vielfältig und sie wird über die Naturwissenschaften entweder nicht oder bisher nur ansatzweise erschlossen. Ja, es gab mal einen Astronauten, der hat gesagt, ich bin jetzt im sogenannten Weltraum rumgeflogen, was ja gar nicht stimmt, weil der da nur in der Erdumlaufbahn war. Aber er hat eben gesagt, er hätte weder Gott noch irgendwelche Engel gesehen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, also mit Verlaub, ob er das nun satirisch gemeint hat. Das Leben ist eine Eigenschaft alles dessen, was wir in unserer Umgebung finden. Man schaue dazu unter anderem bei Schopenhauer nach im Stufenbau der Wirklichkeit. Und dieser Stufenbau der Wirklichkeit von den Steinen über die Erden bis zu den Tieren und Pflanzen und Menschen weist einerseits eine Hierarchie auf und sieht den Menschen oben. Aber besser wäre es, wir würden nicht hierarchisch denken, sondern uns in einem Beziehungsnetz wahrnehmen, so wie das zum Beispiel Buzan und Buzan in ihrer Idee, wie man Vorträge hält, darstellt, wo diese Vernetzungsdiagramme der verschiedenen miteinander verbundenen Ideen entstammen. Ja, das wäre ein eigenes Ding. Die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass wir Teil eines Ganzen sind, dass wir aus absolut grundsätzlichen Gründen nicht in allen Einzelheiten kennenlernen können und auch nicht etwa wirklich nachhaltig dirigieren können. Aber mitwirken bedeutet eine Aussage in der Permakultur, die wir uns hinter alle Öhrchen schreiben dürfen. Begrenze Konsum und Wachstum und verteile Überschüsse. Und ich bin seit einiger Zeit, nachdem ich darüber nicht viel nachgedacht hatte, ziemlich entschieden dagegen, dass wir Deutschland mit dem sogenannten Windmühlen pflastern. Das sind keine Windmühlen, wie sie früher in den Niederlanden von irgendeinem Rubens gemalt wurden und in die Landschaft passten. Das sind Industrieanlagen und mit denen dürfen wir unsere Landschaft nicht pflastern. Und dann wird mir aber gesagt, Bernd, wir haben dann keine Energie mehr, wenn wir das nicht machen. Und ich sage dann lass uns ein bisschen auf die Energieübernutzung verzichten. Wir können sehr viel sparen. Ich höre aber weder von Naturschutzverbänden wie dem BUND, noch von den meisten Regierungen, die diese Anlagen aufstellen, einen entschlossenen Appell, wir sparen jetzt mal Energie. Und wir müssen da unbedingt drauf raus, begrenze Konsum und Wachstum. Weil der unbegrenzte Konsum und Wachstum macht uns Menschen erkennbar krank. Die Krankheit brauchen wir ja, da brauchen wir nicht weit gehen, die können wir uns ja gegebenenfalls alle ansehen. Ja, die verschiedenen Falten im Gesicht, entweder abgehärmt sein oder ganz besonders dick sein und so weiter. Das sind ja keine Argumente, um jemanden zu disqualifizieren, sondern es sind einfach nur Betrachtungen. Was geht mit meinem Gegenüber vor sich? Ist sie oder er überhaupt gesund? Und wenn der Mensch im Körper nicht gesund ist, dann können auch die Gedanken beim besten Charakter nicht wirklich gesund sein. Wir neigen dazu, in unserer oftmals ungesunden Situation zu sagen, wenn du sagst, dass dieser Gedanke falsch ist, dann verletzt du mich. Ich verbitte mir das. Wir sollten einfach offen erkennen, wie das mit dem Boden und mit den Pflanzen ist, wie auch mit den Menschen. Setz dich mit denen zusammen und sprich mit ihnen. Oder mach von mir aus Qigong oder Yoga-Übungen oder grabe im Garten um. Werde glücklich und rede nicht so viel. Und das sage ich mir jetzt auch. Wir sind jetzt gleich am Ende. Aber begrenze Konsum und Wachstum und verteile, was du hast. Das schönste Geschenk, das du dir selbst machen kannst, ist das Geschenk dessen, was dir am meisten wert ist an einen Mitmenschen oder die Natur. Fertig ab.
Also ja, ganz herzlichen Dank, Bernd. Ich finde es ganz toll. Ich denke, wir können von der Natur aber auch lernen, dass sie sich eigentlich in dieser ganzen Schönheit und Fülle auch einfach so arglos verschenkt. Also dass
ja,
sie im
das
Prinzip,
tut die.
Dass sie, ja, sie achtet nicht drauf, ob sie da irgendeinen Vorteil hat und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was immer man, und wie das ja bei Menschen so häufig ist, dass die dann doch immer wieder irgendwie auf irgendwas schielen, sondern ich glaube, dass es auch gesund ist, selbst wenn man damit auf die Schnauze fallen kann und das andere ausnutzen oder was auch immer. Ich glaube, es ist gut, dass auch wir, wie die Natur das macht, uns eben einfach mit vollem Herzen auf was werfen. Und ja, so gut vielleicht wir für die Menschheit sein können, wie wir nur, also dass wir das versuchen, das in den Raum zu werfen, was wir eben können und uns wie die Natur zu verschenken. Und dann gucken wir eben, was dabei hinauskommt. Und ich bin davon überzeugt, dass über die morphogenetischen Felder oder sonst etwas die Dinge dann schon ihren Platz im Universum finden werden.
Na, auf jeden Fall. Gut.
Bernd, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Tolle Arbeit auch, ja, die du machst und viele wichtige Gedanken. Das Praktikum klingt auch sehr interessant. Ja, das ist bestimmt toll, da mal zu sitzen und
das macht viel Spaß.
Das auf sich wirken zu lassen. Ja,
ja.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, gut. Danke auch.
Bis dann. Tschüss.
Adieu. Tschüss.
Ciao.
Merci.
Tschüss. Ja, jetzt gucken wir uns eine andere Narrative an, die wir nochmal wieder besuchen wollen. Wir haben bei uns Professor Ulrike Kämmerer. Ulrike, ich freue mich, dass du bei uns bist. Wir haben ja miteinander die legendäre Sitzung Nummer 4 durchlebt, ja, vom Corona-Ausschuss ganz, ganz am Anfang, als wir wirklich, ich habe mir das ja jetzt auch im Zuge der Archivarbeiten da auch nochmal vieles angeschaut. Und man muss ja schon sagen, dass wir in den ersten 10 Sitzungen eigentlich den Finger in sehr, sehr, sehr viele Wunden gelegt haben, die sich ja inzwischen auch als ganz schön schwerend herausgestellt haben. Und ja, in der Sitzung 4 hast du ja von der Fragwürdigkeit oder der fehlenden Aussagekraft vom PCR-Test gesprochen, was ja dann interessanterweise auch die Renate Holzeisen, die ich vorhin erwähnt hatte, die ja in Italien sehr aktiv ist da, also für Impfopfer auch und in vielen juristischen Fragen rund um Corona, die hat ja damals diese Sitzung gehört am Strand und war dann völlig elektrisiert, weil sie eben gedacht hat, mein Gott, also hier stimmt ja wirklich was fundamental nicht. Und daraufhin hat sie sich ja auch sehr stark aktiviert. Also es ist schon toll, wenn man jetzt nochmal auf die morphogenetischen Kreise zu sprechen kommt, was dann dieser eine Punkt, wo du dann das auch wirklich auch so anschaulich damals erklärt hast, was das dann wiederum für Weiterungen auch hat. Ja, und du hast ja jetzt dir eine andere Thematik nochmal genauer angeguckt. Also wir haben das Narrativ von der harmlosen Impfung, ja, das wir ja immer wieder hören. Wir erinnern uns, dass der Impfstoff, der sogenannte, bleibt an der Stelle des Einstichs. Oder wie uns der Flüchtlingsrat von Niedersachsen gesagt hat, es gibt gar keine Wirkung, man wird nicht unfruchtbar und man hat auch nur minimale Nebenwirkungen, kann überhaupt gar nichts passieren. Inzwischen wissen wir dazu sehr, sehr viel mehr. Und es ist dir jetzt mit anderen gelungen, ein Paper zu veröffentlichen, was jetzt nicht unbedingt angenehme Erkenntnisse zutage gefördert, aber wieder einen weiteren Schritt im Sinne der Erkenntnis gemacht hat. Ja, bitte, ich übergebe dir das Wort, dass du vielleicht uns mit deinen Erkenntnissen vertraut machst.
Ja, wunderbar, freut mich. Aber wenn ich denke jetzt, mein Gott, Corona, 5 Jahre, ne? Also wenn man das mal Corona als Sammelsurium sieht über das ganze Theater, wo sind wir gelandet? Ich habe ein paar Folien vorbereitet, weil wir da ein paar Begriffe und ein paar Sachen auch erklären müssen. Kann ich da meinen Bildschirm freigeben?
Ja, sehr gern.
Funktioniert das? Jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen, oder?
Tun wir.
Ja,
genau. Ich habe jetzt mal, also diese Publikation, die ich mit den Kollegen, mit der Verena und mit dem Klaus da gemacht habe, da geht es um das Thema, was ist an DNA-Resten in diesem Impfstoff Comirnaty vorhanden und wie viel und wie gefährlich ist das Ganze. Es gab ja von dem Kevin McKernan schon Vorarbeiten und aber noch nichts, also vielleicht zur Erklärung noch, es gibt ja Pfizer-Comirnaty und es gibt BioNTech-Comirnaty, das ist zwar dasselbe, aber die Amerikaner kommen nur an die, wo der Stempel Pfizer draufsteht. Und bei uns gibt es halt das mit dem Stempel BioNTech. Und wir wollten wissen, ob quasi das, was in den sogenannten deutschen BioNTech-Kombinatis gefunden wird, vergleichbar ist mit dem, was der Kevin schon in den Pfizer-BioNTech-Chargen in den USA gefunden hat und dann seinen Vorarbeiten. Ein kleiner Fun-Fact vielleicht am Anfang. Eine Kollegin, die hat unser Paper auf LinkedIn geteilt und hat daraufhin dann diese Rückmeldung gekriegt. Ihr Beitrag hält sich nicht an unsere Richtlinien, unsere Einschätzung, dass das eben den Community-Richtlinien nicht entspricht, weil es wäre eine Falschinformation. Also insofern präsentiere ich jetzt so eine kleine Falschinformation zu dem, was wir in einer wissenschaftlichen gereviewten. Das ist zweimal durch einen Review-Prozess gegangen und publizierten Arbeit tatsächlich nachweisen konnten. Wir müssen erstmal kurz ein paar nochmal Begriffe. Es wird zwar jetzt schon viel über diese Impfstoffe und alles gesprochen, die sogenannten. Ich denke, wir sollten uns an die offizielle Nomenklatur halten. Und da gibt es sehr schön, das war mir auch lange entgangen, eine offizielle Bezeichnung dessen, was jetzt in die Leute gespritzt wurde vom Paul-Ehrlich-Institut. Und zwar, die stellen hier sehr schön nebeneinander zum einen mal die sogenannten Lebendimpfstoffe. Das sind die klassischen abgeschwächten Krankheitserreger. Dann gibt es die inaktivierten Totimpfstoffe. Da sind die Krankheitserreger entweder abgetötet komplett oder so geschwächt, dass sie zwar eine Immunantwort auslösen, aber nicht mehr krank machen. Und diese neuen, die jetzt eben seit Ende 2020, Anfang 2021 verwendet werden, die werden vom Paul-Ehrlich-Institut als genetische Impfstoffe bezeichnet. Ja, das sind die RNA-DNA-Impfstoffe beziehungsweise auch die Vektorimpfstoffe. Und insofern kann man sagen, es heißt ja, manche sagen ja, das wäre keine Impfung, es wäre eine Gentherapie. Von der Definition her ist es auch keine Gentherapie, weil ich therapiere ja nichts. Da ist ja kein Gen kaputt. Es ist aber eine ganz klassische Gentechnik. Also alle genetischen Impfstoffe, die wir jetzt im Moment so im Umlauf haben, das sind klassische gentechnische Methoden, die da angewendet werden. Und selbst im Wikipedia, also im Deutschen findet man es nicht, aber im englischen Wikipedia findet man es nicht. Da steht sogar DNA Vaccine and Gene Therapy Techniques are similar. Also die sagen das wenigstens ganz offen. Und was da noch dazu gehört, ist genauso diese RNA-Sachen, die sind genauso eine Gentechnik. Zu den Begriffen, es gibt ja die sogenannten mRNA-Vaccines, also das ist Comirnaty und dann Spikevax von Moderna und die DNA-Vakzin. Und wenn man das mit den DNA-Sachen durchliest, dann fällt einem gleich ein Wort auf, das sind Plasmid. Das Plasmid ist auch schon öfters aufgefallen und zu dem Plasmid denke ich, das ist der Knackpunkt, um den wir uns unterhalten müssen, wenn es um diese DNA-Überreste in Comirnaty geht und was das Gefahrpotenzial ausmacht. Ja, da steht auch noch so sehr schön unten, dass eben alle Vakzinen eigentlich erstmal zeigen müssen, dass sie sicher sind und effektiv. Dass dem nicht so ist, das haben wir ja inzwischen alles mitgekriegt. Ja. Wenn wir uns mit Gentechnik auseinandersetzen, und wie gesagt, man kann immer nur wieder ausdrücken, das, was als Impfung, als genetische Impfung in die Arme mit nur einem Peak, so war ja der Wortlaut, gespritzt wird, das ist eine Gentechnik. Und da muss man sich die Gentechnik-Gesetzeslage anschauen. Und in Deutschland gibt es ja das Gentechnik-Gesetz. Ja. Und das Gentechnikgesetz, das hatte jetzt in den letzten Jahren eine kleine, aber sehr spannende Änderung. Die habe ich hier mal rot eingerahmt. Und zwar, wenn ich einen Organismus, also eine Zelle, die sich vermehren kann, genetisch ändere, dann wird sie ein gentechnisch veränderter Organismus oder auch GVO. Und früher war da alle Lebewesen mit gemeint, also vom Bakterium über Pilz bis zum Menschen. Und in dieser neueren Variante, da steht jetzt drinnen, ihr seht hier da geändert, 21, ein Schelm, der Böses dabei denkt, mit Ausnahme des Menschen. Also egal, was man gentechnisch mit dem Menschen macht, der wird nie ein gentechnisch veränderter Organismus laut deutschem Gentechnikgesetz. Und dass diese genetische Impfung eine Gentechnik ist, kann man an diesem Punkt, also das ist Begriffsbestimmung 3b sehen, gentechnische Verfahren zur Veränderung genetischen Materials in diesem Sinne sind insbesondere Verfahren, bei denen in einem Organismus direkt Erbgut eingebracht wird. Und genau das passiert, weil nämlich diese RNA, die entspricht einem Erbgut, nämlich dem Erbgut von dem SARS-CoV-2-Virus. Und es wurde außerhalb des Organismus hergestellt, nämlich in den Fermentern bei Pfizer, Moderna und BioNTech, kommt natürlicherweise nicht in uns vor und wird mit einer Mikroverkapselung, das sind diese RNA kombiniert mit diesen Lipid-Nanopartikeln oder mit DNA oder RNA in Adenovektoren, verkapselt und dann gespritzt. Also das heißt, diese genetische Impfung entspricht 100% einer genetischen, gentechnischen Anwendung. Wenn wir weiterschauen, auch da ist jetzt in letzter Zeit ein Begriff gefallen, der vorher nur rein im Labor bekannt war. Das ist ja das Witzige, also dass man so Sachen, die im reinen Laborslang sind und wo man sich nie Gedanken darüber gemacht hat, jetzt plötzlich in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden und was auch gut so ist. Transfektion ist etwas, eine Technik, mit der Geninformationen als RNA oder als Plasmid in eine Empfängerzelle geschleust werden. Das ist eine Technik, die schon sehr lange in den Labors gemacht wird. Hier sieht man ein bisschen eben, was man alles in Zellen einbringen kann als Nukleinsäure, also entweder DNA oder doppelsträngige RNA, ein sogenanntes Plasmid, komme ich gleich noch drauf, oder eben jetzt in dem Fall die modifizierte RNA, die wird mit einem Transfektionsreagenz versetzt. Das ist jetzt in dem Fall der genetischen Mod-RNA-Lipid-Nanopartikel, dieser aus vier Produkten bestehenden Lipidkomplex, der dann mit der Zellmembran verschmelzen kann und dann in der Zelle seine Erbinformation, also das Gen, wieder freisetzen kann. Und hier sieht man nämlich schon sehr schön einen Punkt, der später wichtig wird. Man sieht nämlich hier sehr schön bei dem Punkt 6, dass das Plasmid dann tatsächlich in den Zellkern gelangen kann. Ja, und das ist der entscheidende Punkt, der wichtig ist dann für die Beurteilung des Gefahrpotenzials von Comirnaty. Wenn man sich diese Lipide anschaut, hier an offiziellen Präsentationen von der Firma BioNTech, dann sieht man sehr schön, da hat man diese Lipide, da hatte ja ganz am Anfang die Vanessa Schmidt-Krüger, glaube ich mal, so Filme gemacht, wo sie das erklärt hat. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was ein kationisches Lipid ist. Und diese Lipide zusammen mit Cholesterin und anderen, die verpacken die RNA in diesen sogenannten Nanolipid-Tröpfchen, die dann gespritzt werden. Und das ist so diese Technik, mit der das Ganze appliziert wird. Und das Entscheidende ist auch, das gilt für alle Vakzinekandidaten, also egal von welcher Firma, das wird von allen, wird das bei, also Pfizer und BioNTech, egal ob das jetzt der erste Comirnaty war oder jetzt die angepassten Omikron oder später Bivalenten und wie sie alle heißen, da ist immer dasselbe Zeug drinnen. Ja, so schaut das Ganze aus. Transfektionstechniken gibt sehr, sehr viele im Labor. Die meisten stammen eben aus dem Labor. Ich habe das hier mal aus einer Internetabbildung rausgenommen. Und das, was uns interessiert, das ist oben gezeigt, das sind diese Lipid-Tröpfchen, die dann mit der Zellmembran fusionieren, also verschmelzen und dann die in dem Fall modifizierte RNA in das Zytoplasma, also in das Zellplasma entlassen und da soll dann eben das Protein, in unserem Fall das Spike-Protein, gebildet werden. So ist die Theorie, die uns ja verkauft wird. Was aber auch hier an der Abbildung zu sehen ist, das ist links unten. Man kann nämlich auch Plasmid-DNA so verkapseln für die Gentherapie und damit über das Zytoplasma bis in den Zellkern bringen. Und das ist ein Punkt, der ist eben wichtig. Es wird bei der Gefährlichkeit und immer die Frage, kann sich's ins Genom integrieren oder nicht, geht's ja immer nur um die RNA. Es wurde aber nie auch von den ganzen Faktencheckern und so und von diesen ganzen Fachleuten nie in Erwägung nur gezogen, dass da vielleicht auch transfektionsfähige DNA in Form der Herstellungsplasmide enthalten sind. Und das macht die Sache eben jetzt so neu einstufbar und so gefährlich. Diese Arbeit, Viviane, die du erwähnt hast, das ist die heißt, da geht es eben um BioNTech, RNA-based COVID-19 injections containing large amount of residual DNA, including an SV40 promoter enhancer sequence. Das ist natürlich jetzt sehr viel Fachchinesisch. Es ist klar, es geht um Comirnaty, also um das BNT162B2 von BioNTech, also die deutschen Chargen. Und da haben wir eben nachgewiesen, dass da sehr viel, und zwar viel zu viel DNA enthalten ist. Das ist jetzt laut Definition keine echte Kontamination, sondern das sind nicht abgetrennte Reste aus dem Herstellungsprozess. Macht es aber nicht besser, ist genauso schlimm. Und da sind vor allem, das ist das Entscheidende, Reste von dem Herstellungsplasmid drinnen, wo ein sogenannter SV40-Promoter-Enhancer ist. Und das Ganze muss man ein bisschen erklären. Zum einen, wie kommt die DNA überhaupt in dieses Endprodukt, in das Impffläschchen mit dieser genetischen Impfung? Wenn man sich diese Reklameflyer von BioNTech anschaut, dann sieht man ganz klein, dass da so, das habe ich mit einem Pfeil markiert und eben eingekringelt, dass da so ganz klein das Wörtchen DNA steht. Und unten drunter kommt eben, dass von einer DNA-Vorlage mehr als 500 RNA-Kopien hergestellt werden können. Es ist nämlich so, dass RNA immer von DNA hergestellt wird. Das heißt, ich brauche immer eine DNA als Ausgangsmaterial. Ja? Genauso wie ich für einen Buchdruck brauche ich immer die Druckvorlage. Ich meine, heutzutage geht es natürlich anders, aber früher wurde dann jede oder Zeitungsseite mit diesen Lettern besetzt. Und da hat man viele Papiere immer wieder draufgeben können und die haben dann den Text ergeben, das lesbare Zeitungspapier. Und genauso ist es letztendlich übertragen bei dem Weg. Ich brauche eine Matrix, das ist die DNA, und die kann dann abgelesen werden in die RNA. Und genau das machen die. Und dann wird es aufgereinigt und abgefüllt. Und das Entscheidende ist, was wir inzwischen auch wissen, es gab zwei Herstellungsprozesse. Das war der sogenannte Process One, also Prozess 1. Da wurde diese DNA als Ausgangsmaterial mit Hilfe von der Polymerase-Kettenreaktion hergestellt, was uns jetzt wieder zur Sitzung 4 verbindet. Aber in dem Fall jetzt nicht als Test, sondern als reine Produktion oder Labornachweis ist eine PCR ja durchaus eine geniale Methode. Ja? Das wurde für die Studien verwendet. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, dass dann auch immer so rumging, so ein paar nette Bilder, wo die Leute so magnetische Einstichstellen hatten, wo es dann lange hieß, nee, das ist völliger Schwachsinn. Die haben halt einfach eine eingecremte Haut oder haben gefaked mit irgendwelchen Doppelklebeband unten drunter. Es gibt aber ernstzunehmende Hinweise, diese Prozess-1-Produkte, die wurden nämlich mit magnetischen Beads getrennt. Und wenn die ähnlich unsauber nicht aufgereinigt haben wie später die Plasmide von dem Prozess 2, dann waren da noch eine erhebliche Menge magnetischer Partikelchen an der Einstichstelle, und zwar sehr starke magnetischer Partikel. Und die könnten dann tatsächlich erklären, dass da sogar Handys oder ich weiß von einer Patientin hier aus Franken, bei der hing sogar so ein größeres Service-Tablett am Oberarm dann fest über Magnetismus.
Wahnsinn, ja. Ja.
Also da gibt es nette Bilder. Die Hausärztin hat die gemacht. Ich wollte die suchen, ich habe die aber echt nicht mehr gefunden. Die hat mir der Kollege, der jetzt auch an dem Paper mit ist, der hatte diese Bilder direkt aus erster Hand bekommen, weil das Bekannte von ihm waren. Also da hingen, die haben sich dann Spaß draus gemacht, Gabel und Löffel hingen dann an der Impfstelle und dann so ein silbernes Tablett, also so ein Metalltablett, also das hing alles. Und das wäre Prozess 1. Die haben dann vielleicht halt tatsächlich noch Überreste aus der Studie auch noch verimpft. Das wissen wir ja alles nicht. Prozess 2 arbeitet mit dem sogenannten Plasmid. Und dazu müssen wir vielleicht doch kurz mal den Begriff Plasmid erklären, was das Ganze ist. Plasmid ist von der Molekularbiologie her ein kleines ringförmiges Extrachromosom. Und das haben sehr viele Bakterien und da können die untereinander Informationen austauschen. Also zum Beispiel, ich habe die Möglichkeit, Milchzucker zu verwerten. Was hast du mir im Angebot? Ach, du hast eine Resistenz gegen Antibiotikum, komm, wir tauschen. Und dann können die zwei sich verbinden und dann kriegt das eine Bakterium eine Kopie der Antibiotikaresistenz ab und das andere kriegt dafür eine Kopie von der Stoffwechselfähigkeit ab. Und so tauschen Bakterien dann tatsächlich Geninformationen aus, um ihr Spektrum zu erweitern. Und das funktioniert über diese kleinen Plasmide. Und sobald bekannt war, dass man die verwenden kann, kann man, das ist quasi das Basisgrundmittel der Gentechnik. Also die Plasmide haben die Gentechnik, also die Plasmide und die kommerzielle Verwendung der Plasmide haben die Gentechnik dramatisch verbessert und vereinfacht. Also ohne die geht's gar nicht. Das ist absolute Grundwerkzeug. Und dann gibt's inzwischen riesige Kataloge, wo man sich die quasi selber schon fertig konfiguriert kaufen kann. Also da kann ich sagen, also ich hätte gerne als Antibiotikum nehme ich mal Penicillin. Oder ach nee, da habe ich eine Mitarbeiterin, die ist empfindlich oder allergisch. Nehmen wir doch lieber Kanamycin. Also dann bestelle ich, ich hätte gerne Antibiotikaresistenz Kanamycin. Dann sage ich, ich möchte auch sehen, dass die Bakterien, die dieses Plasmid aufgenommen haben, farblich markiert sind. Ach, da kommt noch ein Gen für einen blauen Farbstoff dazu. Dann kommt mein eigentliches Gen noch dazu, was ich haben möchte, jetzt im Fall der genetischen Impfstoffe, zum Beispiel das Spike-Protein-Gen. Dann kommen noch so ein paar Steuereinheiten dazu, die kann ich auch aussuchen, je nachdem, in welchem Wirt ich dieses Plasmid verwehren will. Und insofern kann ich wie in so einem, es gibt ja diese Armbänder, die ich mir zusammenstellen kann, so kann ich mir aus lauter Einzelteilen, kann ich mir dann mein gewünschtes Plasmid zusammenstellen. Also das ist jeder Molekularbiologe arbeitet damit letztendlich, egal ob ich hinterher Pflanzengene untersuche, Fliegengene untersuche oder Krebsgene untersuche. Das ist immer das Grundprinzip, ist gleich. Ich brauche diese Plasmide dazu. Und mit den Plasmiden kommt jetzt genau der eigentliche kritische Punkt, was die Kombinati-Sache angeht. Und der Kevin McKernan, der ist ein absoluter Genomspezialist. Und der Kevin ist auch in den USA inzwischen sehr viel bei so Senat-Hearings und Untersuchungskommissionen, weil er nämlich derjenige ist, der als erstes nachweisen konnte, dass eben in Comirnaty, aber auch genauso in Spikevax und Moderna, dass da diese Plasmide aus dem Herstellungsprozess tatsächlich noch enthalten sind. Und vor allem, dass diese Plasmide von Pfizer-BioNTech, den Zulassungsbehörden, nicht adäquat gemeldet wurden. Weil was er hier zeigt, ich habe das rot eingekastelt, dass nämlich hier ein ganz wesentliches Teil, der sogenannte SV40-Promoter-Enhancer, nicht deklariert wurde, während der ganz klar drinnen ist. Vielleicht noch zu diesen Plasmidkarten, diese großen, dicken Pfeile, das sind die Gene, die auf dem Plasmid drauf sind. Zu dem SV40, warum es so wichtig ist, geschickterweise, manche Leute sagen, ja, im Impfstoff ist das SV40-Virus drin, dann können die Faktenchecker gleich sagen, falsch, ihr lügt. Und das stimmt, es ist nicht das ganze Virusgenom drin, sondern es ist nur ein kleines Element drin. Letztendlich stammt es aber von einem Virus, was Affen, Primaten und auch eben als Primat uns als Menschen befallen kann und was auch mit einer Krebsentstehung in Verbindung gebracht wird. Das ganz Entscheidende ist, dieses Virus gelangt in einer Zelle, also auch in einer menschlichen Zelle, mit in den Zellkern. Den habe ich hier rot eingekringelt, Nukleus. Weil dort, das Virus hat ein DNA-Genom. Dieses DNA-Genom, ähnlich wie ein Plasmid ist es aufgebaut, so ringförmig. Dieses wird bis in den Zellkern gebracht. Und das ist eine Eigenschaft, die nicht viele Viren haben. Und SV40 hat Steuerelemente, die genau diesen nuklearen Transport verursachen. Und deswegen sind bei jedem, der das weiß, sofort alle Alarmglocken angegangen, wie wir herausgefunden haben, dieses Plasmid, was da noch in dem Endprodukt Comirnaty enthalten ist, das enthält diese Steuerelemente von diesem SV40-Virus, die dann tatsächlich in der Lage sind, anhängende DNA in den Zellkern zu bringen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Ja?
Ulrike, darf ich zwei Fragen stellen?
Ja.
Also
ja.
Einmal würde ich gerne wissen, vielleicht sagst du dazu jetzt was, aber ich würde es gerne also vielleicht nur mal kurz aufwerfen wollen. Was wären denn andere harmlosere, also nicht wegen Krebsentstehung oder sonst was verschriene Transporteure, so wie SV40, gäbe es da Alternativen, die man hätte wählen können?
Also die Alternativfrage ergibt sich gar nicht, weil nämlich der Herstellungsprozess findet in Bakterien statt. Und für bakterielle Herstellung, also die wollten ja, so ist der offizielle Wortlaut, nur aus diesem DNA-Plasmid eine Vorlage schaffen, damit viel RNA gebildet wird. Und dieses Plasmid wird in den Bakterien, so ist der offizielle Weg, ich schaue noch mal hier, das wird im Prinzip in so einem Bioreaktor, da fehlt der Schritt davor noch, also Biofermenter werden diese Bakterien mit diesen Plasmiden vermehrt. Und dann wird die DNA ausgeschnitten und dann wird daraus RNA gemacht. Das ist alles ein Vorgang, der ausschließlich im sogenannten Prokaryotensystem, also im bakteriellen System stattfindet. Dieses SV40 ist aber befällt Eukaryoten. Und es braucht für den gesamten Herstellungsprozess, braucht es kein eukaryontes Expressionssystem, wie das heißt. Das heißt, es gehört da definitiv nicht rein, weil es immer die Gefahr birgt, dass wenn Reste drinnen sind, und das ist es ja, dass das in der menschlichen Zelle was macht. Das heißt, diese ganzen Steuerelemente hätten da nicht reingehört und entsprechend hat die Pfizer wohlweislich auch, ich sage jetzt mal Pfizer, weil das meistens Pfizer heißt, aber BioNTech ist natürlich 1:1, hätten das die Firmen der EMA melden müssen. Und das haben sie wissentlich nicht gemacht. Die haben es nachgemeldet dieses Jahr. Zeigt dann nachher noch das Dokument, wo es dieses Jahr dann der EMA nachgemeldet wurde, erst nachdem es von Kevin und anderen in der Sequenzierung gezeigt wurde.
Okay, ja? Aber nochmal zum Verständnis. Das heißt, das ist was einfach diesem Produktionsprozess zugefügt wurde, aber es wäre für die Gewinnung von den Materialien, die man brauchte, um die dann weiter in diesem sogenannten Impfstoff zu verwenden, überhaupt gar nicht nötig gewesen. Man hätte es einfach sein lassen können.
Richtig, richtig. Nein, also man hätte es nie verwenden dürfen.
Ja, aber gäbe es eine Alternative, die nicht diese Krebsneigung hätte?
Ja gut, man kann von anderen, es gibt Eukaryonte-Promotoren von anderen Viren. Der Klassiker wäre CMV zum Beispiel, also das Zytomegalovirus. Oder auch das, wo jetzt ja mitgearbeitet wird, das Respiratory-Syncytial-Virus. Also es gibt schon ein paar andere. Klassiker wäre das sogenannte Zytomegalovirus. Und das ist auch ein eukaryontes System, also arbeitet in menschlichen Zellen in dem Fall, aber macht keinen Kerntransport. Ja? Aber wie gesagt, der entscheidende Punkt ist in einem Plasmid, mit dem ich rein in Bakterien arbeite, gehört nichts Eukaryontes rein. Das ist, was die verwendet haben. Ich kann gleich mal in den Folien vorwärts gehen. Das ist ein sogenannter Shuttle-Vektor aus dem Gentherapieprogramm von Pfizer. Da muss ich mal ziemlich weit hintergehen. Jetzt ist wieder. Jetzt seht ihr meine Herzenskuh, die ich mal beim Bergwandern fotografiert habe.
Ja. So, also aber das bedeutet, die haben genau gewusst.
Also die müssen das gewusst haben.
Die müssen das gewusst haben, weil das machst du nicht einfach durch Zufall, wenn du es gar nicht brauchst.
Nein, und hier gibt es zwei Publikationen, zwei wissenschaftliche Publikationen ausschließlich mit Wissenschaftlern der Firma Pfizer. Also alle, die hier Thorn et al. Und Lewis et al. Das sind alles Pfizer-Leute, ausschließlich Pfizer-Leute. So, und hier steht in beiden Publikationen da, we utilized prior plasmid DNA manufacturing technology von Pfizer's Gene Therapy Program. Und hier unten steht auch Plasmid-DNA vom Pfizer's Gene Therapy Program. Und dann macht das nämlich Sinn. Das sind Plasmide aus dem Gentherapieprogramm von Pfizer. Ja, das heißt, das sind Plasmide, die waren dafür gedacht, dass Gene im Rahmen der Gentherapie in Menschen reingebracht werden. Ja, und nichts anderes. Und das ist tatsächlich das Riesenproblem, dass die einfach, so wie sie es hier sagen, das Spike-Protein in ein Gentherapie-Plasmid einkloniert haben und das verwendet haben und sich aber keinerlei Gedanken darüber gemacht haben, offensichtlich, ja, dass das, dieses Plasmid, sollte es intakt in Comirnaty dann im Endprodukt verimpft werden, genau das macht, wofür es gestaltet wurde, nämlich DNA in den Kern transportiert, weil das soll Gentherapie ja machen. Ja, also das müssen die gewusst haben und das geht gar nicht anders. Ja, so doof kann keiner sein. Und ich meine, die Industrie stellt ja auch nicht nur die Allerdürsten ein. Also insofern müssen die das gewusst haben. Ja, und so schaut das Genom da nochmal zurück. So schaut das Genom von diesem SV40 aus. Da gibt es nämlich noch eine zweite fiese Sache, die das Ganze auch gefährlich macht. Nicht nur diese Möglichkeit, dass das in den Zellkern geht, sondern diese beiden Steuerelemente, die sich Promoter und Enhancer nennen. Also Promoter ist das Ganze, was die Transkription, also das Umschreiben von der DNA in die RNA macht. Ja? Und Enhancer ist etwas, was es verstärkt. Und bei diesem Virus ist eine Besonderheit, dass die Gene in beide Richtungen auf dem Genom ablesbar sind. Also normal, jetzt unsere Erbinformation wird immer nur in eine Richtung abgelesen. Und unsere Startstellen für diese Genmechanismen in der Zelle gehen nur in eine Richtung. Und bei den anderen Viren geht es auch immer nur in eine Richtung. Aber dieses SV40-Virus hat evolutionsmäßig einen super Trick geschafft. Das hat die Gene in beide Richtungen kodiert, sodass es Platz spart. Das heißt, auf beiden DNA-Strängen ist ein Gen kodiert. Und dafür braucht es diese spezielle Steuereinheit, damit es in beide Richtungen ablesbar ist. Da komme ich gleich dazu, wenn wir jetzt nämlich zu diesem, also dieses bidirektionale Ablesen, wenn wir jetzt zu dem kommen, was der Kevin von dem Pfizer, in die Richtung von dem Pfizer-Plasmid, das sind die Karten, die haben mehrere sequenziert inzwischen, so schaut das Plasmid aus. Ja, und hier haben wir wieder die dicken Pfeile. Die dicken Pfeile sind die Leserahmen, die ich brauche. Da ist es, seht ihr eigentlich meine Maus auch? Oder?
Ja, sehen wir. Wir sehen die.
Ja. Gut, also ihr habt hier einmal die Antibiotikaresistenz. Die braucht man, damit die Bakterien überhaupt das Plasmid vermehren. Das heißt, die wachsen in einem antibiotikahaltigen Medium und nur die Bakterien, die diese Antibiotikaresistenz auf dem Plasmid haben, die können sich vermehren. Das ist die Antibiotikaresistenz hier, dieser kurze Pfeil. Und dieser lange rote Pfeil, das ist das Gen für das Spike-Protein, also für dieses Knöpfchen da von dem SARS-CoV-2. So, und die gehen in diese Richtung und die Proteine, die davon abgelesen werden, die sind hier als diese orangenen Pfeile dargestellt. Ja, man sieht schon, hier sind noch mehrere Proteine möglich, die eigentlich nicht vorgesehen waren. Ja, das sind sogenannte offene Leserahmen, wo man noch gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Hier sind diese SV40-Elemente drinnen, da ist noch ein SV40-Element und jetzt ist der Spannende, der Kevin, die haben, wenn man diese Daten eingibt, in die großen Datenbanken gefunden, oh, weia, hier kann man genauso in die Gegenrichtung lesen. Da ist auch ein Riesenprotein versteckt. Und das funktioniert nur, wenn man dieses SV40-Element hat. Was? Insofern kann das kein Zufall sein, weil das bedeutet, in diesem Plasmid, hinter dem Spike-Protein, versteckt sich in der Gegenrichtung auch ein Protein.
Was kann das sein? Oder was kann
so
das machen?
So weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Es wird, war zwischendrin mal die Überlegung, ob das ein Prion ist, also ob das ein Prionengen ist.
Was dann ja, bei Menschen was, diese Hirnerweichung oder was immer diese quasi den Rinderwahn macht, oder?
Jakob Kreutzfeld, genau. Und bei Rindern war das ja dieses bovine Rinder, also dieses Rinderwahnsinn, genau. Und da sind auch noch weitere, das Grüne hier, es sind noch weitere Bereiche drin, die abgelesen werden können am Gegenstrang. Das heißt, wir haben hier wirklich ein, also man muss es als Mikrobiologe oder als jemand, man muss sagen, Hochachtung, wir stehen hier vor einem genetischen Produkt der absoluten Top-Klasse. Da ist so viel reingearbeitet, was dann auch funktioniert. Das ist, da steckt unfassbar viel Arbeit drinnen. Da stecken Jahrzehnte Wissen stecken in dieser Kringelstruktur hier. Ja. Natürlich jetzt nicht zum Besten für diejenigen, die das im Körper haben. Aber technisch, rein technisch gesehen, muss man das echt bewundern, was die da alles reingepackt haben.
Es wird ja immer davon gesprochen, von Gain-of-Function-Forschung. Und da spricht man ja davon, dass man künstliche Viren, also künstliche ganze Viren herstellt, die dann auch infizieren können, Menschen infizieren können. Es ist mir wichtig, dass wir da unterscheiden, dass das hier was anderes ist, dass diese Plasmide eben keine Viren sind, an denen man so lange gebastelt hat, sondern dass es völlig andere Strukturen sind, die in der Zelle von bestimmten Bakterien dann vermehrt werden können. Ganz anders als Viren das werden.
Nein, es ist sogar so, du kannst in solche Plasmide, das habe ich in meiner Diplomarbeit gemacht, du kannst in solche Plasmide, die schauen dann anders aus, ein komplettes Genom eines Virus einbauen.
Ja, ja.
Und dann damit Zellen transfizieren, das ist diese Technik, und dann bilden die Zellen ein komplettes neues Virus. Das ist dann diese Gain-of-Function-Forschung. Mhm. Aber hier geht es eigentlich normal, wenn man jetzt zum Beispiel Humaninsulin herstellt, das war ja so der Klassiker der Gentechnik, dann ist in dem Plasmid halt statt dem Spike ist halt hier, und dann sind diese ganzen Sachen nicht drin, dann ist halt hier das Humaninsulin drin und die Zellen bilden das Insulin. Ja, und das ist das, was dann die Diabetiker bekommen.
Könnte ich dann auch theoretisch in der Gain-of-Function-Forschung solche Plasmide herstellen, die dann dazu führen, dass ganze Viren produziert werden?
Ja, ja. Ja, so habe ich ein Virus hergestellt, ja.
Auch Coronaviren.
Du kannst da, wenn du die geeigneten Gensequenzen hast und die geeigneten Zellen hast, also so Kassetten nennt man das, dann kannst du alles herstellen. Also wir haben ein Herpesvirus damit sogar gebildet. Das waren riesige Plasmide, ja.
Mhm. Ulrike, sag nochmal, also dieses Gelbe da, was da noch rumläuft, oder dieses, sagen wir mal, beigefarbene. Das ist auch noch ein weiteres unbekanntes Objekt.
Hier diese gelben oder die eher
orange? Nee, die großen, diese orange, eher orange oder beigefarben.
Das ist der Startpunkt zum Beispiel. Mhm. Also diese Punkte, also diesen Startpunkt zum Beispiel brauche ich, damit das Spike-Protein dann auch tatsächlich gebildet wird. Das ist der Origin of Replication, damit hier sehr viel RNA gebildet wird. Und das hier brauche ich, damit dieses Plasmid in den Bakterien vermehrt wird. Also das sind schon bekannte Steuerelemente, die ich auch brauche.
Mhm. Aber dieses, was ganz außenrum nochmal läuft, außerhalb von dem Grünen, ja, was noch weiter zum Rand ist, dieser lange Strich. Weißt du, dieses, genau.
Das hier.
Ja, genau,
ist das Spike-Protein. Das repräsentiert, dass hier, von dem Gen bis hier hinten durchgehend das Spike-Protein gebildet wird.
Okay, und zusätzlich haben wir dieses Grüne, was in der anderen Leserichtung auch noch irgendetwas hervorzaubern könnte.
Genau.
Okay, und wie shifte ich die...
Sag du? Entschuldigung, Juliane, das würde ohne dieses Steuerelement, wäre das völlig wurscht. Ohne dieses SV40 ist was auf dem Gegenstrang, deswegen die andere Richtung, was auf dem Gegenstrang kodiert ist, ist völlig egal. Mhm. Das wird nur interessant, weil ich eben das Entscheidende... Regelelement drin habe, was es möglich macht, dass das in der Zelle auch abgelesen wird.
Wie viele Nukleotide sind denn in dem Spike-Protein und wie viele sind im ganzen Virus? Das ganze Virus sind doch 30.000.
30 und das Spike hat, müsst man hier mal schauen, warte mal, das ist 3.700 bis 7.000. Ja, das ist, ich glaube, 3600 Basen ist das komplette Genom. Plus, minus.
Okay.
Und ja. Ulrike, wie würde man jetzt das Auftreten der gegenteiligen Leserichtung initiieren? Passiert das einfach zufällig, dass das halt mal in die eine und mal in die andere Richtung abliest? Oder muss ich da unter Umständen noch irgendeinen weiteren Trigger setzen? Also zum Beispiel eine andere Injektion oder eine Bestrahlung? Oder wie dreht sich die Leserichtung?
Also das Entscheidende ist natürlich, das funktioniert nur, wenn das Plasmid komplett in die Zelle kommt. Die tun ja die DNA mit einem Enzym-DNase verdauen. Mhm. Der Kevin konnte aber nachweisen, dass tatsächlich das nicht 100% passiert und auch in manchen Chargen komplette, intakte Plasmide vorhanden sind, die auch mit in diese Lipide verpackt und damit in die Zellen transfiziert werden. Mhm. Und dann, sobald dieses Element drinnen ist, das reicht schon. Das läuft los. Das ist ja für unsere Zellmaschinerie maßgeschneidert.
Also es läuft automatisch in beide Richtungen, weil es eben guckt, ach, was ist da los?
Ja, weil das Virus ja normal, das ist so wie quasi der Startpunkt für das Virus normal. Und die Zelle kann ja nicht unterscheiden, ob sie jetzt von dem Virus gekapert wird oder ob ein Plasmid da ist, was nur dieses kleine Steuerelement enthält. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wichtig ist, es reicht nicht das Steuerelement und es reicht nicht irgendein Genschnipsel, sondern das muss schon im größeren Zusammenhang komplett in die Zelle kommen. Aber es spricht praktisch alles dafür, dass das jetzt nicht bei jedem und überall passiert, aber bei der Masse ist es eine rein statistische Verteilung, dass das passiert.
Und wissen wir, bei wie viel Prozent das vielleicht so auftaucht? Haben wir noch keine Erkenntnis?
Nein. Das ist ja jetzt alles erst am Anfang, ja. Mhm.
Gibt es da irgendwelche Verbindungen zu diesen Erkenntnissen, die man jetzt vom Paul-Ehrlich-Institut hat, die ja die Chargen und die Komplikationsrate bei den Chargen veröffentlicht hat? Da gibt es ja Auswertungen inzwischen, dass es da besonders gefährliche Chargen gibt und weniger gefährliche. Habt ihr da Zusammenhänge gesehen mit dem Material, was ihr untersucht habt?
Wir haben ja nicht genug Material eigentlich, und das wäre ja die Aufgabe vom Paul-Ehrlich-Institut, von allen Rückstellproben jetzt diese Untersuchung zu machen.
Ja, das wird gefordert, doch hoffentlich, ne?
Ja, keine Ahnung, es ist Sache der Politiker, das zu fordern. Oder die Geschädigten müssten das mal fordern.
Das müssten Rechtsanwälte der Geschädigten fordern, ja.
Genau, wir können ja nur mit dem Material arbeiten, irgendwelche Reste, die uns irgendwelche Ärzte zur Verfügung gestellt haben, ja? Oder wenn man halt mal in der glücklichen Lage war, ein komplettes Originalfläschchen zu bekommen. Mhm. Ja. Hier habe ich jetzt nochmal, das meiste habe ich schon gesagt, aber es ist auch alles sehr schön publiziert. Und jetzt kommen wir nämlich noch dazu. Es wird später ja immer gesagt von Pfizer-BioNTech und den Anwälten, von denen, es ist halt drinnen, wir haben es nicht gemeldet, jetzt haben wir es ja nachgemeldet, aber es spielt keine Rolle, dass es drin ist, weil dieses kurze Stückchen tut ja nichts. Und auch das ist falsch. Es gibt mehrere Arbeiten. Ich habe jetzt mal hier von 2007. Also wir sprechen hier von Techniken und von Informationen, die sehr alt sind. Da geht es um das sogenannte 72 Base per Element vom SV40 Enhancer. Das heißt, es ist ein kurzes Stück, nur 72 Basen lang. Und das ist das Entscheidende. Für das gibt es einen ganzen Haufen Publikationen, dass dieses kurze Stück, und das ist exakt das, was wir in den Plasmiden gefunden haben, dass das in der Lage ist, Nukleinsäure in nicht teilende Zellen zu bringen, in den Zellkern sich nicht teilender Zellen. Das ist schon mal ein entscheidender Punkt. Ja? Wenn eine Zelle sich teilt, geht der Zellkern auf und dann kann zufällig sich auch ohne dieses Element Nukleinsäure mit den Chromosomen verbinden. Aber dieses Element ist notwendig, damit die anhängende Erbinformation auch in einer, zum Beispiel in einer Muskelzelle, die sich nicht teilt, bis in den Zellkern kommen kann. Ja? Und dass dieses Stück ganz entscheidend ist, hier steht wieder Nuclear Targeting. Das Ziel von diesem ist, da gibt es nichts dran zu deuteln, ja. Und Die wollen Gentechnik verbessern damals. Ein verbessertes Nuclear Targeting, also es geht darum, wie bringe ich noch mehr Erbinformation in den Zellkern? Und die schreiben auch, ist der Einbau des SV40 Enhancers in das Plasmid. Und das ist dieses 72 Base Pair Element, um das immer geht, ja. Und die wollen damit DNA-Vakzine machen und verbessern. Und das ist seit 2007, da gibt es, wie gesagt, das ist nur eine exemplarische Publikation, da gibt es sehr viele Publikationen dazu. Da geht es immer darum, dieses Elementstückchen, das reicht. Und prompt, was haben wir in unserer Arbeit auch gezeigt, was haben wir gefunden? Es ist dieses 72 Base Pair, exakt dieses Element ist da drinnen, und zwar gleich damit doppelt gemoppelt hält besser, gleich zweimal. Ja, das heißt, auch dafür gibt es schon Vorpublikationen, das ist das effektivste, was ich in einen Gentherapievektor einbauen kann, damit maximale Menge Erbinformation in den Zellkern eingebaut wird. Und genau das ist in den Resten des Plasmides, die wir in der verimpften Lösung finden, enthalten. Und das kann kein Zufall sein. Ja, darum geht's. Das ist das Entscheidende. Es kann kein Zufall sein. Man kann das hier mit der PCR auch nachweisen und es ist auch durchsequenziert worden.
Die Wirkung jetzt dieser Information, wenn da jetzt was in den Zellkern hineingeht, was der Zellkern dann damit macht und was da an Material jetzt und an praktisch Produktionsplänen jetzt in der DNA dann enthalten ist. Was habt ihr da auch eine Ahnung, was dann damit gemacht wird oder was dann die Zelle dadurch auf Dauer produzieren kann, wenn das in der DNA drin ist?
Ja, es hängt davon ab, zum einen, welche Genstücke von dem Herstellungsplasmid werden damit transportiert. Wird ein ganzes Gen transportiert oder nur Stückchen? Ja. Und integriert es ins Genom oder nicht? Und das kann sich ins Genom integrieren. Auch da haben wir ja schon Nachweise. Ja, und wenn sich es ins Genom integriert, da reicht dieses kurze Stückchen. Da muss gar nicht viel DNA dranhängen. Wenn das sich integriert, dann hängt es davon ab, wo integriert sich's. Und wenn sich's in einen sogenannten Tumorsuppressor einbaut, also das ist ein Genabschnitt, der normal Wachstumsgene unterdrückt. Und wenn die nicht mehr unterdrückt werden, dann kriegt die Zelle einen dauerhaften Wachstumsreiz und kann ein bösartiger Tumor werden. Ja, also
kann es auch sein, dass dann eine Dauerproduktion von Spikes erfolgt?
Wenn das Plasmid funktional mit dem Spike im Zellkern ist oder im Worst Case sich sogar einbaut, dann wird diese Zelle dauerhaft Spike produzieren, ja.
Und es gibt ja jetzt in Japan diese Befürchtung, dass man dort mit einer anderen Methode versucht, diese Spike-Produktion zu verlängern. Die hat ja nichts mit dem Zellkern zu tun, nicht?
Du meinst die Self-Amplifying?
Ja, genau.
Ja, die haben genau dasselbe Problem. Die verwenden genauso die Plasmide und können die genauso wenig abtrennen. Und bei Self-Amplifying, da ist ja so, dass in dem Plasmid, ja, da ist ja nicht nur das Spike-Protein, sondern da ist davor noch RDRP, die RNA-abhängige RNA-Polymerase aus dem SARS-CoV-2 oder einem anderen Virus drin. Und das heißt, da muss die Zelle auch die RNA verdoppeln, verdreifachen und vermehren. Das heißt, man hat das Ganze nochmal im Gefahrpotenzial potenziert, weil ich ein zweites fremdes Gen in das Plasmid eingebaut habe.
Ja. Ja. Und ist da in Japan auch dieses SV40 drin?
Ja, wenn es das Pfizer ist, ja. In Moderna ist das nicht drin. Das ist nur in Pfizer-BioNTech und das ist halt das Zeug, was weltweit am meisten verspritzt wurde.
Ja.
Das heißt, die Moderna-Sachen gehen nicht in den Zellkern?
Zumindest wurde bisher jetzt noch kein entsprechendes Element drinnen durchsequenziert. Ja, das könnt ihr alles beim Kevin McKernan, könnt ihr das in seinem Substack, da hat er die ganzen Sequenzierdaten auch für Wissenschaftler, die ganzen Rohdaten hinterlegt. Das kann jeder dann durch die Genbanken jagen und überprüfen, was da los ist.
Da war doch auch die Rede davon, dass die Line One dann eventuell noch was in den Zellkern kommt. Das wäre ja unabhängig vom SV40.
Das ist unabhängig, das ist eine sogenannte reverse Transkription. Da komme ich dann gleich noch dazu, weil da, das ist ja ein wichtiger Punkt, den die Faktenchecker immer haben, ja.
Und Ulrike, da waren ja jetzt so, das sind Chargennummern, die da unten angegeben waren, wenn du noch mal eine Folie zurückgehst.
Warte mal, ja, das sind deutsche Chargen, die wir untersucht haben.
Und habt ihr da mal geguckt, wo die bei diesem How bad is your badge stehen oder ob die in diesen Problemen Chargen bei jetzt auch Pi oder so irgendwie, ob die damit abgebildet sind, diese?
Nee, das nicht. Aber Viviane, wir müssen davon ausgehen, dass egal welche Charge, das Grundplasmid, und das steht auch in den EMA-Papieren so drin, das darf nicht mehr geändert werden. Das heißt, dieses Grundplasmid ist die Basis aller Kombinatis. Hm. Egal welche Charge. Das heißt, es geht um die Plattform. Das Grundprinzip ist überall drin. Das ist das Entscheidende. Und solange die nicht ein komplett neues Plasmid machen, was nicht aus dem Gentherapieprogramm ist, sondern komplett anders ist, werden diese Elemente immer vorhanden sein.
Ja.
Schrecklich.
Und es steht eben zu befürchten, dass es kein Zufall ist. Mhm. Ja. Das ist das Entscheidende. Ja, Gentherapie. Und dann hieß es ja, oh, naja, gut, hoppla, wir sind entdeckt worden. Kevin hat es publiziert, ja, 23. Verdammt, jetzt müssen wir nachmelden. Und da wurde das nachgemeldet, ja, hier im Februar 24 wurde der EMA nachgemeldet. Und ich habe mal aus dem Papier, es kann ja jeder im Internet nachlesen, mit dieser Nummer findet man es hier, ja, die wichtigsten Sachen, die da drin stehen. Additional information for sequence elements in the plasmid DNA. Also das heißt, Sie haben jetzt, oh hoppla, wir haben ja noch zusätzliche Elemente in dem Plasmid, die wir leider noch nicht gemeldet haben, und die für den Herstellungsprozess von Zocimeran, das ist die modifizierte RNA, verwendet wurden. Ja, und Sie wollen damit ein Risk Assessment, also Risikomeldung machen, ja.
Sie haben ja gar keine Studien gemacht bei dieser Beurteilung. Die haben da keine neuen Studien da. Die
behaupten Nein, natürlich nicht. Behaupten einfach,
dass das Benefit-Risk-Balance positiv bleibt. Aber genau. Positiv für wen sagen Sie nicht? Und womit Sie das festgestellt haben, sagen Sie auch nicht.
Das ist jetzt die EMA. Genau. Und ja. Da steht halt drinnen, naja gut, die haben das nachgemeldet, ja, für die DNA-Struktur, dann der Cloning-Vektor, der da verwendet wird, und da steht plötzlich drin, oh, wir müssen noch nachmelden, da sind ja SV40-Elemente drinnen, da ist dieses Poly-A-Signal und da ist eben hier das Entscheidende, der Promoter-Enhancer drin, einschließlich des Origins, das macht das Ganze noch aktiver, ja, dann hier F1, das ist ein Bakteriophage, unten noch ein weiteres Element drinnen, ja, also jetzt haben sie die Location, also wo das auf dem Plasmid ist, und die hypothetische Funktion mitgeteilt. Das würde mich mal interessieren, das steht natürlich in diesem Dossier nicht drinnen. Ja. Das Entscheidende ist aber, die nachgewiesenen DNA-Reste seien ja unter den erlaubten Restmengen, ja, und diese SV40-Sequenzelement könnten drinnen sein und werden nicht genutzt. Und ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, für die ist ja publiziert, dass genau die sind, die aktiv sind, ja. Und dass das Ganze, egal wo das Kombinat hergestellt wurde, wahrscheinlich immer ähnlich ist, ja. Und ganz netter Satz ist, also der Applicant, also insofern Pfizer-BioNTech, hat erklärt, dass sie die wir sprechen von 24, überprüfen, ob man das Zeug nicht rausbekommt. Ja, also das ist echt krass, ja, weil ich meine, wie kann das, und dann sagt die EMA trotzdem, na ja gut, wir lassen es dabei, das ist genehmigt und aufgrund, das ist ja nicht aktiv und die bemühen sich, das rauszukriegen, alles gut, weiterspritzen. Ja, so schaut's aus leider. Zu unserem Paper noch, was wir nachgewiesen haben, das haben wir schon für viele anderen Chargen auch gemacht. Das Spike-Protein wird tatsächlich gebildet. Das ist also das Gen, dieser lange rote Rahmen ist komplett drin. Das, was hier grün ist, das ist ein Färbenachweis auf den Zellen. Also überall, wo hier grüne Flecken sind, wird Spike gebildet. Und da sieht man auch, manche Substanzen sind effektiver und andere nicht. Und es geht, das sind humane Zellen, es geht über 3 Tage, also am 5. Tag wird am meisten gebildet in dieser Zellkultur und dann lässt es langsam wieder nach. Das passt sehr gut zu dem, was auch in den Menschen passiert. Dann ging es darum, DNA-Reste. Es streiten sich ja immer alle drum, es sind so und so viele DNA-Reste erlaubt, sind mehr drin oder nicht. Und es hängt von der Testmethode ab. Und wir haben verschiedene Testmethoden verglichen und letztendlich mit allen Testmethoden, die zuverlässigste, das ist hier diese da, konnten wir dann zeigen, dass wir über dem Limit sind von der zugelassenen DNA-Menge. Die habe ich hier als gestrichelte Linie eingezeichnet. Ja? Dass wenn man RNase-A nimmt, also ein Enzym, ich will da gar nicht zu tief ins Detail nehmen, kann man die reine kontaminierende oder übrig gebliebene DNA messen. Und dass die eben 4 bis 5 Mal über dem Limit der EMA ist. Das sagt aber auch noch nichts darüber aus. Es ist eine reine Mengenbeschreibung. Das sagt noch nichts über die Größe aus und ob sich darunter eben auch komplette Plasmide verbergen. Ja. Dass die DNA auch mit in die Lipide verpackt wird, das ist entscheidend. Das konnte man nachweisen, indem wir Seife zugegeben haben. Dieses Triton ist einfach eine Art Seife. Dann hier habe ich nur eine Abbildung mit dem Virus gefunden. Das kann man nämlich auch mit Seife kaputt machen, ja, weil das eine ähnliche Lipidschicht hat. Dann werden die Lipidschichten zerstört und alles, was drinnen ist, in dem Fall dieser Nanopartikelchen, die Nukleinsäure, die wird freigesetzt und dann kann man die messen. Und das heißt, wir haben hier gefunden, dass ein Großteil der gemessenen DNA tatsächlich mit der RNA in den Lipiden verpackt ist, heißt also auch wirklich in die Zelle kommt. Und das Interessante ist, die Richtlinien der EMA sind ja bisher, oder für DNA-Reste in Herstellungsprodukten, sind bisher für so Sachen wie Insulin oder Antibiotika gedacht, die aber nicht verpackt sind, die nicht in die Zelle reinkommen. Und jetzt kommen plötzlich diese DNAs verpackt in die Zelle rein. Das heißt, diese ganzen Richtwerte sind völlig unsinnig, weil diese Technik noch nie angewendet wurde. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was da in den Zellen passiert. Hier nochmal, dass alle groben Bestandteile dieses Pfizer-Plasmids enthalten sind, haben wir nachgewiesen. Also es ist die Neomycin-Kassette drin, also das Antibiotikaresistenz, SV40 hatte ich schon gezeigt und verschiedene Bestandteile vom Spike-Protein. Also sehen wir ja auch an den, dass die Zellen es bilden. Also das ist alles drinnen, das funktioniert. Ja. Dass das auch Sinn macht mit einem Gentherapie-Plasmid, ja. Das habe ich hier in auch einer schon älteren Publikation von 2009, wo es einfach darum geht, wie kann man eine DNA-Plasmid-Vakzine generieren und effektiv machen. Und da geht es immer darum, dass man dieses 72 Base-Pair-Element einbaut. Also das heißt, das ist seit vielen, vielen Jahren bekannt. Und wenn jetzt Pfizer und BioNTech sagen, da ist zwar exakt das drinnen, was beschrieben ist, dass es das effektiv macht für Gentherapie, aber bei uns ist es nicht aktiv. Und dann passt es einfach nicht. Ja? Und ich habe mal als Herr-der-Ringe-Fan hier gesagt, ja, ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Ja? Das ist das Plasmid, so wie es hier von BioNTech mal stolz präsentiert wurde bei der Eröffnung im Marburg-Werk. Also das wird in Marburg inzwischen auch hergestellt. Das Rote ist angeblich das Spike-Protein. Also das ist so ein Plasmid. Und wenn ich das jetzt sehe, dann muss man sich fragen, wird da mit der Evolution ins Handwerk gepfuscht? Ja. Und die Faktenchecker, die stürzen sich natürlich immer gleich auf diese Verschwörungstheorie. Ja, das kann ja gar nicht ins Genom integrieren. Ja. Und dann wird gesagt, ja, gute Argumente gegen die Skepsis. Und dann kommen so nette Sachen hier so im Nebensatz, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich virale RNA in das menschliche Genom eingebaut werde, sei möglicherweise gering. Heißt aber nicht ausgeschlossen. Das ist das, was der Wolfgang, was du gesagt hast, mit der reversen Transkriptase-Aktivität, die in Zellen vorhanden ist. Auch das Robert-Koch-Institut macht immer solche Faktenchecks, Sandwiches, ja? Falschinformationen zum Impfen wirksam aufklären. Und dann heißt es einfach, die mRNA aus den Impfstoffen wird nicht in die menschliche DNA eingebaut. Selbst wenn dem so wäre, die DNA schon. Und das ist der Punkt, ja?
Aber schau mal, Ulrike, das steht ja auch, die Muskelzellen im Oberarm seien nicht dafür bekannt, dass sie sich häufig teilen würden. Aber ich meine, das bleibt da ja gar nicht. Also was soll das?
Das sind so, da wird immer gesagt, naja, selbst wenn es so wäre, dann kann es ja nur in sich teilende Zellen kommen und die Muskelzellen teilen sich nicht. Aber wir wissen ja, es kommt überall hin und es kommt natürlich auch an Zellen, die sich teilen. Das heißt, selbst wenn dieses SV40-Element nicht drin wäre, könnte es trotzdem in den Zellkern gelangen. Ja, es wird immer mit der RNA diskutiert. Da muss man mal aufpassen. Ja, das ist entscheidend. Und hier, Wolfgang, da wird, das ist ein Faktencheck in der pharmazeutischen Zeitung. Das ist ein recht guter Artikel. Ja, selbst wenn sie in den RNA, also die RNA in den Zellkern gelangen würde, wäre sie nicht ohne weiteres für die Aufnahme in die doppelsträngige genomische DNA kompatibel. Das Plasmid aber schon. Ja, es gibt tatsächlich in vielen humanen Zellen eine geringe reverse Transkriptase-Aktivität, die prinzipiell RNA und DNA umschreiben könnte. Also auch da steht schon mal, dass selbst die RNA prinzipiell umgeschrieben werden kann, aber es wird als gering geachtet, das Risiko. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen,
bei der Gentherapie, wenn Sie diese Technologie bei der Gentherapie verwenden würden, dann müssen Sie ja sagen, ob die Gentherapie überhaupt wirksam werden kann, das wissen wir nicht genau. Das ist ja.
Da wird ja keine RNA genommen.
Nee, aber
deswegen
ich meine,
wird ja DNA genommen.
Ja, was Sie dort in die Zelle hinein, in den Zellkern hineintransportieren müssen bei der Gentherapie.
Ja.
Das wäre dann ja genauso fragwürdig, ob das da reinkommt.
Nein, doch, weil Sie machen ja diese Gentherapie-Plasmide, wo alle Eigenschaften drin sind, damit es in den Zellkern kommt. Das ist ein DNA-Plasmid. Da sind die SV40-Steuerelemente drin. Die sind ja über Jahrzehnte optimiert worden, damit das in den Zellkern kommt.
Ja, genau. Ja,
ja, aber Wolfgang sagt ja, das ist ja im Prinzip genau, Sie würden ja jetzt, wenn Sie sagen, oh, hier in diesem Fall wirkt diese tolle, alterprobte Technologie nicht, ja, dann setzen Sie sich ja in Widerspruch zu dem, dass Sie bislang die Gentherapie anpreisen mit dieser altbewährten Technologie, die genau diesen Effekt hat.
Also entweder das ist, ja, ist es eine Zellkernfähre oder ist es keine.
Richtig. Genau.
Ja, das ist, stimmt, das wäre für die Juristen vielleicht auch was, ja. Aber gut, es ist ja in tausenden von Experimenten schon über die vielen Jahre nachgewiesen worden, es ist eine erprobte Zellkern-Nuklear-Targeting, da steckt es ja schon drin, ja, Zellkern-Sphäre. Also ich denke deswegen, diese Umschreibung der RNA in DNA, die ja auch stattfinden kann, ist im Verhältnis aufgrund der Plasmidreste, die damit verspritzt werden, verimpft werden, ist das vernachlässigbar. Es ist nicht gleich null, aber es ist vernachlässigbar. Ja? Und der Kevin konnte jetzt auch nachweisen, hier bei diesem Anandamide-Substack, also der arbeitet ja üblicherweise mit Hanfpflanzen, ja? Da kann man alles nachlesen. Und er konnte inzwischen zeigen, dass sich die Plasmide, dass tatsächlich intakte, komplette Plasmide in Zellen kommen. Da haben wir Zelllinien, das ist eine Brustkrebszelllinie und das ist eine Eierstockzelllinie mit Cominati transfiziert und dann rübergeschickt. Und er konnte dann nachweisen, dass sich da tatsächlich das intakte Plasmid in diesen Zellen vermehrt. Das ist ein weiteres Warnsignal, dass das auch im Menschen passieren kann. Weil wir haben ja nichts anderes gemacht, als das Zeug, so wie es verspritzt wird, auf Zellkulturen zu geben.
Ja. Das heißt, wenn Zellen sich teilen, wird diese Information weitergegeben?
Mindestens, wenn sie sich teilen, genau, wird es weitergegeben.
Das heißt, das Gewebe...
Die Plasmide können sich auch unabhängig vom Teilungsprozess, die haben alles drin, um sich innerhalb der Zelle selber zu vermehren.
Ja, wenn jetzt diese Nanopartikel in Zellen mit diesen Plasmiden in Zellen kommen, die sich häufig teilen, wie Knochenmarkszellen zum Beispiel oder Darmwandzellen, dann also Darmwandepithel oder andere oder überhaupt Epithelien, dann ist das Risiko, dass dort etwas passiert, besonders hoch.
Richtig, in allen sich schnell teilenden Geweben ist das Risiko besonders hoch.
Ja.
Aber auch eben, und das ist die Eigenschaft, in sich original nicht so teilenden Zellen. Und das könnte auch erklären, warum es einen deutlichen Anstieg an Sarkomen gibt.
Oh.
Ja.
Sarkomen sind Hirntumore oder Haut.
Muskeltumoren.
Muskeltumoren. Also Tumoren von Geweben, die normal nicht so aggressiv wachsen. Ja, und die nehmen in letzter Zeit sehr deutlich zu.
Aber auch krebshafte dann.
Das ist Krebs, ja, ja.
Also Krebs im Muskel.
Muskelkrebs. Mhm. Ja. Wir haben jetzt auch den ersten Fall, den kann ich deswegen zeigen, weil der Kevin ihn auch schon präsentiert hat, aber nicht im Detail. Also er hat es auf seinem Substack auch. Das ist ein mit BioNTech viermal geimpfter Patient, der einen hochaggressiven Darmkrebs gekriegt hat,
ja,
mit 30 Jahren dann verstorben ist, 30 Tage nach Entnahme der Gewebeproben. Und in dem war das Spike-Protein dick und fett im ganzen Tumor nachweisbar. Also der Tumor war komplett, hat Spike-Protein gebildet. Ein Jahr nach der letzten Spritze von Comirnaty. Ja?
Ja.
Und der Kevin konnte nachweisen, dass dort das Plasmid ein Jahr nach der letzten Spritze im Tumor immer noch aktiv ist. Ja, man kann diesen Vortrag bei ihm auf der Substack-Seite auch abrufen. Ja. Warum ist das Grundlagenwissen auch so wichtig? Weil es gibt diese Pipeline mit diesen sogenannten RNA-genetischen Impfungen, die soll ja jetzt für alles Mögliche verwendet werden. Ich habe ja mal eine ganz spannende Patentklage gegen Moderna gefunden von der Northwestern University. Ja. Und da steht unter anderem drinnen, da werden gerade Vakzinen gemacht mit dieser Plattform, also Plasmid, Lipid-Nanopartikel gegen Zytomegalovirus. CMV ist ein Virus, was jeder von uns hat. Ja? Zika, RSV, da musste Moderna jetzt gerade die Studien abbrechen, weil so viele Kinder, Säuglinge gestorben sind, ja, in der klinischen Phase. Influenza, also Grippe. Und weitere humanes Metapneumovirus ist auch so ein Erkältungsvirus und Parainfluenza ist auch so ein Erkältungsvirus. Also gegen lauter Erkältungsviren, ja?
Da sind ja 120, beim VFA sind 120 verschiedene sogenannte Impfstoffe mit dieser Technologie in der Pipeline.
Das ja, war schon auch BioNTech, ne, hat hier sehr viel, da kann man nachschauen, Covid und Grippe, Herpes simplex Virus, ja, völlig pervers, ja, Tuberkulose, Malaria,
überall,
Affenpocken und Gürtelrose. Ja, also macht überhaupt keinen Sinn. Ein Fun Fact wollte ich euch nicht vorenthalten in dieser Patentklage. Wenn es ums Geld geht, werden die Leute unvorsichtig. Der Punkt 1 in dieser Patentklage ist, am 11. März, kurz nachdem eben Covid überhaupt in die Headline kam, also in die Zeitungen, hat jetzt WHO offiziell diese globale Pandemie ausgerufen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Moderna, auffälligerweise hatte Moderna die erste klinische Charge seiner Covid-19-Vakzine mehr als einen Monat vor dieser Deklaration.
Ja. Wahnsinnig spannend. Ja.
Ich habe hier mal das selbstständig auf. Am 10.01. war die erste Gensequenz in den Datenbanken verfügbar. 20. Am 23.01. kam die Kormann-Drosten-PCR-Spaß-Publikation. Und ich habe mal geschätzt, am 10.02. kam laut Patentklage, hatte Moderna eine klinische Charge des Impfstoffs für etwas, was noch nicht mal eine sogenannte...
gerade mal entziffert worden war, ja.
Und dann, ja? Ulrike, die klinische Charge, die würde in der Produktion oder sagen wir mal, wenn wir es mit einem normalen Entwicklungsprozess zu tun hätten, wie lang würde die dauern, dass man sagen kann, jetzt haben wir eine klinische...
Da bin ich keine Fachfrau, aber die hätten frühestens hier erstmal die Sequenz haben können, um die ins Plasmid einzubauen.
Also wenn die klinische Studien gemacht haben damit, dann müssen die angemeldet werden. Dann musste man das ja irgendwo finden.
Ja, es schaut nämlich so aus, dass es aus einer Pfizer-Publikation, ja, da war das so gemacht, hier Moderna am 7. Februar, also ich habe mit dem 10. ganz gut geschätzt, ja, erste klinische Batch. April hat BioNTech mit Phase 1-2 begonnen schon, ja. Hier sind die verschiedenen Phasen, ja. Und dann hat Pfizer das Rennen gegen Moderna gewonnen, weil am 11. Dezember wurde BNT, also Comirnaty, zugelassen, ja. Und am 18. Dezember, also diese Emergency Use, diese Notfallzulassung, wurde dann Moderna zugelassen. Also das heißt, das ist ein Wunder.
Ja. Okay, aber das würde, also pass auf, diese Technologie, ja?
Die erlaubt es nicht, Janne.
Ich will jetzt gar nicht dafür reden, dass das möglich wäre. Das ist natürlich irgendwie Humbug und die müssen ganz offensichtlich da längerfristig dran gearbeitet haben. Aber war denn diese ganze Technologie, ja, mit dieser SV und so weiter, 40, war das alles schon in der Form vorbereitet, ja, komplett entwickelt, auch mit den Lipiden und dem ganzen Krempel? Bis zu dem Zeitpunkt, als man dann wusste, oh, jetzt ist es die XY-Sequenz. Oder muss man sagen, das kann eigentlich auch schon, das war gar nicht da. Und dann hätten sie theoretisch mit der ganzen Hightech-Entwicklung, wie du sie beschrieben hast, im Prinzip erst hier anfangen müssen, dann da im Dezember, 31. Dezember oder wann auch immer da.
Naja, hatte ich ja gesagt, die Plasmide hatte Pfizer ja schon in seinem Gentherapieprogramm. Das heißt, die waren vorhanden und da kannst du ja verschiedene Gene einbauen, rein prinzipiell. Also das heißt, ob du da jetzt über Muskeldystrophie, Duchenne oder gegen was da gemacht wird, dann nimmst du halt dieses Muskelprotein-Gen raus und das Spike-Protein dafür rein.
Ja.
Aber wir wissen ja, dass das Spike-Protein, angeblich hat es ja Herr Sahin entwickelt, über Nacht, den Impfstoff. Das ist so optimiert, ja. Naja, gut, es gibt Leute, die sind genial, ja, aber sagen wir so, das ist so Codon optimiert, dass es auf Menschen passt. Es ist so optimiert, dass die Gegenrichtung einen Leserahmen hat. Wenn man das über Nacht macht, muss ich sagen, sehr viel Respekt. Die haben vorhandene Plattformen einfach gemischt, die hatten das Plasmid. BioNTech hat ja schon auch mit diesen Lipiden rumgespielt gehabt, ja. Und zuerst war ja nur dieser Process 1 mit der PCR. Das heißt, du hast nur das Spike-Gen gebraucht, du hast es optimiert, was in der Zeit eigentlich nicht geschehen sein kann, weil man muss jede Optimierung auch in Zellkultur und im Experiment überprüfen. Aber gut, gehen wir mal davon aus, es hätte geklappt. Dann hätten sie den Prozess 1 relativ schnell machen können und dann hätten sie das. Also dieses Umklonieren ins Plasmid ist eine ganz schnelle Sache. Ja, das kann jeder, der dieses Handwerkszeug hat, das ist eine Sache von einem Tag.
Aber ja? Das ist doch eine wichtige Frage, ist dann, wann ist dann diese Sequenz für das Spike-Protein, für das modifizierte, sogenannte optimierte Spike-Protein, wann ist die patentiert worden?
Naja, die ist doch tatsächlich gar nicht patentiert worden, glaube ich, weil wir haben uns doch damit auseinandergesetzt, dass das ja einfach veröffentlicht worden ist, eben in dieser Bericht quasi von Drosten und so an die WHO. Da ist das doch im Prinzip im Rahmen von dem PCR-Test, wenn ich das richtig erinnere, preisgegeben worden.
Das ist die Virus.
Da hat man ja angeblich das ganze Virus, das ganze, die 30.000.
Ach so, okay, dann diese Subsequenz, aber ist die da nicht schon mit drin erfasst? Also vielleicht gibt es gar kein Patent. Wobei du sagst, dieser Patentstreit, der hat sich ja dann darauf bezogen in irgendeiner Form.
Der Patentstreit bezieht sich auf diese ganzen Techniken, ja. Aber das Entscheidende ist, Die Originalvirussequenz, die ist publiziert worden und von tausenden anderen vergleichbaren Viren auch. Aber bleiben wir mal bei der offiziellen Geschichte. Herr Sahin hat ja den eigentlichen Wirkstoff, Tocimeran, also BNT162b2, das ist das reine Gen für das Spike-Protein, so lange optimiert und umgebaut, dass es besonders gut im Menschen funktioniert. Da wurde auch der sogenannte Prolinanker eingebaut und alles Mögliche. Das heißt, diese Sequenz ist nicht mehr die Originalsequenz auf Nukleinsäureebene. Es gibt zwar fast das gleiche Protein, bis auf zwei Aminosäuren, die geändert sind, aber die sogenannte Codon-Usage, also immer drei Basen, bilden ja ein sogenanntes Triplet, was für eine Aminosäure kodiert. Und diese drei Basen, die sind von der Verwendung Virus nach Verwendung Mensch umgewandelt worden. Da gibt es verschiedene, das ist wie verschiedene Sprachen, die dieselben Buchstaben haben, aber sprachlich angepasst werden müssen. Das heißt, es ist also sprachlich an Mensch optimiert angepasst worden.
Das heißt, diese Sequenz, die man in Wuhan dann im Computer hatte, die ist nicht da, und den Teil, wenn man den Teil nimmt, der davon das Spike kodiert, dann ist das nicht die gleiche Sequenz, die nachher das Spike kodiert, welches produziert wurde.
Genau. Auf Aminosäureebene kommt exakt das Gleiche raus, aber nicht auf Genebene.
Okay.
Ja. Das war das Entscheidende, dass das, also man kann die genetisch, wenn man die sequenziert, kann man die völlig einfach unterscheiden. Mhm. Ja. Aber ob es patentiert wurde, bin ich überfragt. Das sind ja alles jetzt nicht so meine Spezialitäten. Ja, das müsste irgendein Patentanwalt wissen.
Diese Tests, die es jetzt gibt, dass man die Spikes jetzt finden kann und dass man sie unterscheiden kann von natürlichen Spikes. Worauf basieren die denn?
Also ich schätze mal, die basieren darauf, dass bei BioNTech zumindest eben zwei Aminosäuren ausgetauscht wurden. Und wenn man die spezifisch nachweist, dann weiß man, es ist ein Impfspike.
Ja, das heißt, da guckt man ja nicht mehr nach irgendwelchen genetischen Sequenzen, sondern da versucht man, unterschiedliche Aminosäuren dann zu identifizieren.
Ja.
Also die Produkte.
Ja. Also das funktioniert schon alles, aber es ist sehr spannend.
Ja. Ja, da habt ihr ordentlich fleißig gearbeitet. Das ist schon irre.
Ja, es war auch, wir haben es ja mehreren Zeitschriften eingereicht, ja. Einschlägigen, die mit Impfstoffen zu tun haben, die wollten es alle natürlich nicht haben. Ja. Also letztendlich auch in der Zeitung, wo wir es jetzt dann hatten, die hat ja diesen unaussprechlichen Namen, warte mal, ich muss selber noch mal schauen. Treatment, hier, Science Public Health Policy and the Law. Ja, selbst bei denen mussten wir zweimal durch einen Review-Prozess, was auch gut ist, ja, weil das ist ja der wissenschaftliche Prozess, dass Gutachter dann sagen, oh, hier müsst ihr nachbessern, dort müsst ihr noch mal was machen, hier müsst ihr das ändern. Der Gutachter, der eine hat zum Beispiel gesagt, wir dürfen nicht sagen Kontamination, weil es sind Überreste des Herstellungsprozesses. Das ist also nichts, was von außen reingekommen ist. Ich habe mal nachgelesen, in offiziellen Papieren ist es tatsächlich auch so. Es ist Residual DNA, also es sind Überreste und es ist keine Kontamination. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt DNA von irgendwelchen anderen Plasmiden finden würden, und dafür spricht jetzt neuerdings auch einiges, dann ist es eine Kontamination, weil die haben im Herstellungsprozess nichts zu tun.
Wie viele Hersteller gab es da eigentlich, die jetzt für Pfizer, BioNTech das Zeug hergestellt haben? Weißt du das?
Das ist eine gute Frage. Hier in Deutschland wissen wir ja, dass es auf jeden Fall Rentschler ein sehr großer Hersteller war. Dann war ja Polymun beteiligt. Dann Damacon, glaube ich. Dann natürlich die Apfelanlage in Purs, aber wer genau, deswegen haben die ja auch so nebulös in ihrer Nachmeldung gesagt, ja egal, Wer das hergestellt hat, ist ja immer gleich. Ja.
Und die Haltbarkeit dieser Substanzen, die dort dann ja von hin und her gefahren wurden, von einer Factory zur anderen, war das so, dass jede dieser Substanzen diese kritische Temperatur dann hatte, dass man die alle bei minus 80 Grad transportieren musste, oder ist das nur ein Märchen?
Naja, also ganz am Anfang gab es ein paar Presseberichte, wo die Firma Polymoon, die sitzt ja bei Wien, ja, auch mit Herrn Burla von Pfizer und mit Herrn Sahin von BioNTech auch Pressemeldungen gemacht hat, dass Polymoon eben diese Lipid-Nanopartikel herstellt. Und da stand auch im Deutschen Ärzteblatt unter anderem der Bericht, dass diese Substanzen im Kühllaster bei 4 bis 8 Grad nach Purs geschafft wurden, um dort abgefüllt zu werden.
Ja.
Das heißt, diese fertig formulierte Nanopartikel-RNA-Lösung wurde ganz offensichtlich von Wien nach Belgien geschippert über die Autobahnen bei 4 bis 8 Grad, also nichts minus 80. Minus 80 war dann erst ab dem Moment, wo es in den kleinen Fläschchen drin war.
Ja. Und wo wurde das hingeliefert? Weiß man das auch? Wurde das alles zur Bundeswehr geliefert oder an wen wurde das geliefert?
Da musst du irgendwelche Logistiker, ja. Insider fragen, dass, was nicht in so offiziellen Papieren steht. Wir können ja nur die Molekularbiologie und diese Grundlagenforschung machen, ja, aber nichts zu diesen Regularien. Ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben solche Papiere wie von der EMA da mir angeschaut, ja. Also normal mache ich um sowas einen Bogen, weil das ist ja gruselig, das zu lesen. Ja,
kann ich verstehen. Ja. Ja, diese ganze, das nachzuvollziehen, diese erstmal die legalen, die Wegbereitung, dass da Qualitätskriterien weggeräumt wurden, dass man plötzlich Dinge machen durfte, die früher nie möglich gewesen wären. Das Umdefinieren jetzt von Sachverhalten, so dass man keine strengen Regeln einhalten musste, dass man das als Impfstoff eben betrachtete und nicht mehr als gentechnische Maßnahme. All diese Dinge, die sind ja lange vorher geschehen. Das hat man ja vorbereitet, zum Teil seit 2009, da waren diese Gesetzesänderungen ja schon, die praktisch die Voraussetzung dafür waren, dass sowas alles passieren konnte. Und dann, das hast du ja erzählt, dieses Wissen um diese Herstellungsprozesse, auch das ist ja schon älter als 10 Jahre. Schon, das heißt, hier ist man schon lange, steht man in den Startlöchern, hier eine neue Technologie anzuwenden und hat dann versucht, so nach und nach die Schwelle dafür runterzufahren, sodass dann der Bayer-Chef dann ganz stolz dann ersagen könnte, dass wir jetzt endlich die Akzeptanz haben, Millionen Menschen gentechnisch zu behandeln. Ja, das ist ja, das. Er hat ja sogar von Gentherapie gesprochen, obwohl das keine Therapie ist, sondern eine gentechnische Präventionsmaßnahme. Ich habe das damals genannt, eine gentechnische Immunisierungsversuch.
Ja. Letztendlich ist es das. Und wie gesagt, das Paul-Ehrlich-Institut sagt ja auch sogar zumindest immerhin genetische Impfung.
Ja.
Okay, das ist ja schon irgendwie erschreckend, also muss man schon sagen. Also ich finde auch gerade diesen Zusammenhang, dass das dann doch eben so intensiv ausgetüftelt worden sein muss, ja, dass man im Prinzip da also auch in quasi die Schadwirkung oder in diese, also die Dinge, die dann auch nicht erforscht sind, was macht denn das in der Zelle, dass man das also genau so präpariert hat. Also das ist, also es will mir echt nicht in den Kopf. Also ich meine, ich verstehe schon, was da vielleicht hinterstecken könnte oder warum das so ist oder so, aber es ist echt, also wie will man also sagen, auf einer menschlichen Ebene ist es komplett unverständlich, ja.
Da sind ja viele Leute dran beteiligt, sehr viele Leute dran beteiligt, sehr viele Wissenschaftler dran beteiligt. Man fragt sich ja wirklich, wie die sich noch im Spiegel anschauen können und wie die ruhig schlafen können, weil die müssen das gewusst haben, was ihr Produkt tatsächlich bedeutet. Die müssen das gewusst haben.
Weißt du, wir haben in der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin bis 2007 haben wir intensiv das Für und Wider von Gentherapien und von Gendiagnostik und diese Technologien, die am Menschen angewandt werden können, haben wir intensiv diskutiert. Da waren sehr viele Wissenschaftler dabei. Da wurden Gesetze gemacht, Gentechnikgesetz, da wurde die Gendiagnostikgesetzgebung, all das wurde damals gemacht und zwar sehr bewusst, was da alles möglich ist. Und da waren ja Menschen dabei, da waren ja die Hälfte Politiker und die Hälfte waren Sachverständige, waren Fachleute. Und während dieser ganzen Geschichte, ab 2020, war keiner von denen mehr da. Keiner hat was gesagt. Vorher gab es ganz kritische Diskussionen und gab es gute, hochqualitative Diskussionen. Da waren viele beteiligt. Ich kann sie mit Namen nennen. Aber plötzlich war ich da alleine und das war mir unheimlich, muss ich sagen. Wo waren die alle geblieben? Weshalb haben die Klappe gehalten alle? Das ist also, ja, da wird noch ganz schön viel zu verdauen sein, glaube ich.
Mit Sicherheit. Das Entscheidende ist halt, dass wir einfach jetzt prinzipiell schon mal nachweisen können, und da läuft ja noch mehr an Versuchen weltweit. Die Australier machen ja jetzt auch viel, die Kanadier, dass wir das Grundprinzip der Gefahr auch für künftige, die wollen ja alle Impfstoffe auf diese Plattform umstellen. Ja, das heißt einfach grundsätzlich, man kann dieses Zeug weder in Mensch noch in Tier geben. Also, und ich habe bei der Vorbereitung für so einen Vortrag in Baden-Baden gefunden, es gibt ja sogar schon Plasmid-Impfstoffe, die schon angewendet werden im Lachs. Also in den Lachsfarmen, die Lachse werden tatsächlich schon mit Plasmid-Impfstoffen, also wo man aktiv diese Plasmide in die Tiere reinbringt, werden die schon geimpft.
Wachstumshormon?
Nee, Antibiotika und wirklich Parasitenresistenz.
Oh.
Ja. Und Ulrike, jetzt noch mal eine Frage. Diese Geschichte, dass das da in die Zelle so reingeht, ist denn das möglich? Also wenn man jetzt, sagen wir mal, das stoppen wollen würde, wenn es jetzt Wissenschaftler gäbe, die sagen, wir wollen das stoppen, könnte es denn dann eine Eliminierungstechnik mit der gleichen Masche geben? Nein.
Nee.
Nein, das wär ja, ich weiß, in den USA wurde dann gesagt, man könnte siRNA ja mit Nanopartikelchen da auch wieder reinbringen. Das ist dann ja also Teufel mit dem Beelzebub austreiben, wie es so schön heißt. Das geht auf gar keinen Fall. Man kann nur, also auf genetischer Ebene kann man immer nur verschlimmbessern, wenn man da was reinbringt.
Was mich so ein bisschen getröstet hat, das war diese Meldung, die vor ungefähr einem halben Jahr kam, dass Zolgensma, Gentherapie, die Spritze, die man den Neugeborenen gibt, damit sie keine Lähmungen haben, dass dies mit der Zeit aufgehört hat zu wirken. Dass diese gentechnische Produktion dieses notwendigen Stoffes, dass das plötzlich nicht mehr von der Zelle geleistet wurde. Das heißt, die Zellen wurden offenbar, die veränderten Zellen wurden offenbar ausgeschaltet. Ja. Und das ist natürlich eine gewisse Hoffnung für alle, die bei denen da jetzt so schlimme Dinge passieren. Wenn das ein paar Jahre nichts passiert, dann können sie auch sagen, gut, vergessen wir es, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja. Jetzt hat mein Körper wohl geschafft, das Ganze zu bewältigen. Das ist der eine Trost. Und der andere Trost ist eben auch, dass in dieser Plörre, wie viele sagen, dass da eben manchmal nichts drin war. Das ist taktisch natürlich auch, muss das so sein, weil jemand, der so einen Stoff unter die Leute bringt, millionenfach unter die Leute bringt, der muss sich dessen bewusst sein, dass das ganz schnell auffällt, wenn da plötzlich die Leute wie die Fliegen krank werden und umfallen. Das heißt, das kann man gar nicht so konzentriert unter die Leute bringen. Das muss man erstmal gucken, was passiert da.
Da würde ich widersprechen wollen. Also alles, was wir bisher untersucht haben, da war das drinnen. Die Frage ist nur, hat das Prinzip funktioniert? Ja. Damit diese Lipid-Nanopartikel ja in die Zellen reingehen, müssen sie intakt sein. Und deswegen, ich weiß von jemandem, der hat ein großes Impfzentrum betrieben und er hat gesagt, es wurden ja sogar die Spritzen und die Nadeln mitgegeben. Und es gab Ärzte, die haben dann gesagt, oh, die Nadeln sind aber verdammt groß, das tue ich meinen Patienten nicht an, und haben kleinere Nadeln genommen. Mhm. Und dann entstehen Scherkräfte, dann gehen diese Lipide kaputt und dann wirken die nicht mehr. Und es gab auch ein Impfzentrum, da sind jeden Morgen 12 Impfteams rausgegangen in die Altenheime mit derselben Charge, mit exakt derselben Charge, demselben Equipment. Und es gab Impfteams, bei denen sind dann, am Anfang wussten wir, sind in den Altenheimen sehr viele gestorben. Aber es gab Impfteams, bei denen sind sehr viele gestorben. Und es gab andere, da ist überhaupt nichts passiert. Ja, also wahrscheinlich ist es, und es war dieselbe Charge, dasselbe Equipment. Also da war überall dasselbe drinne. Ja, wahrscheinlich hing extrem viel davon ab, von der Technik, ob die es halt vielleicht doch geschüttelt haben oder halt eine dünnere Nadel aufgesetzt haben, schneller gespritzt, weniger. Davon hing sehr viel ab. Und diese Nebenwirkungen hängen, ich meine, da ist ja nicht nur das Zeug drin, da sind ja sehr viel wirkliche gefährliche Kontaminationen auch drinnen, Dreckreste und alles Mögliche von den Herstellungsprozessen. Ein bisschen mehr von dem Lipid, ein bisschen weniger von jenen. Und das macht dann ja unabhängig von der RNA auch die Probleme. Das ist ja, bei BioNTech steht 50.000 Schritte. Da kann man sich ja überlegen, wie viel da schief gehen kann.
Aber ist ja auch krass, dass die auch noch die Nadeln, also in einer vielleicht ungewöhnlichen Größe mitgegeben haben. Also ich meine, es wird ja irgendwie immer doller. Also dass du dann auch noch jetzt ganz sicherstellen möchtest, dass die Sache auch tatsächlich genau so abläuft, dass dann, also da muss sich ja jemand wirklich Gedanken drüber, also das ist jetzt kein Zufall. Ich meine, die werden, also die müssen ja größer, als es üblich gewesen ist für Menschen oder für eine Impfung an der Stelle.
Für eine Impfung wahrscheinlich waren sie etwas größer als üblich. Also ich weiß von einem, von einer Bekannten definitiv, der Mann, der hat seine Patienten geimpft und das war eben so einer, der hat gesagt, nee, das tut er seinen Patienten nicht an, das große Ding, was soll das denn? Ja, und hat da so eine kleine übliche Impfnadel aufgesetzt, dessen Patienten haben auch alle keine Probleme.
Naja, die Impfnadeln, wenn da nicht intramuskulär geimpft wird, dann sind die natürlich kleiner. Wenn die intramuskulär geimpft werden, sind die aber meistens das eine Nadeln. Die meistens größer.
Gut, da müsste man nochmal gucken, ob das jetzt außergewöhnlich groß war für diese, also einer Nadeln oder eben dann vielleicht noch größere Nadeln oder so. Also es wäre ja nochmal interessant zu sehen, ob es da tatsächlich einen Unterschied, weil der Arzt hat ja möglicherweise auch schon andere Sachen intramuskulär verspritzt, sodass eben der vielleicht doch gesagt hat, huch, das ist jetzt aber generell groß, erstaunlich groß oder wie auch immer.
Ja. Also es ist, da müsste man die Ärzte mal fragen, ob die sich mal melden und sagen, also so und so ist das abgelaufen, das und das haben wir bekommen.
Ein Grund für die größere Nadel bei der IEM-Spritze ist ja auch, dass man damit aspirieren kann besser und besser kontrollieren kann, ob man in einem Gefäß ist oder nicht. Mhm. Das braucht man bei einer subkutanen Nadel, ist es nicht so wichtig.
Ja. Also es sind viele Sachen, wie gesagt, allein die molekulare Technik ist, ich kann es nur nochmal sagen, das ist ein High-End-Produkt, was die da produziert haben. Ja, also nicht das Kombinati als solches, sondern jetzt nur gesehen dieses Plasmid, dass das alles funktioniert, auch mit den verschiedenen Leserahmen und so weiter. Da stecken viele, viele, viele Tausende von Forschungsstunden drin.
Und Ulrike, was meinst du, wie viele Menschen da jetzt auf Pfizer-Seite beteiligt waren an dem Zusammensetzen dieser verschiedenen Elemente? Also wie viele Leute wussten wirklich, was in diesem Produkt in der Gesamtkombination drin ist? Kann das auch nur ein oder zwei Leute gewesen sein, zum Beispiel der Forschungsleiter Abteilung XY, oder ist das ein ganzes Team?
Also da stecken ja viele Sachen drin, die vorher schon publiziert waren. Also die kannst du einfach aus der wissenschaftlichen Literatur herausnehmen. Ja, wie gesagt, diese Information mit dem 72 Basenpaaren Doppelkassette aus SV40. Da liest man die Literatur und sagt, okay, das bauen wir ein. Dann hatten die ja das Gentherapieprojekt schon. Ja, die wussten also, da reicht's, wenn eine Person wusste, wir nehmen das Plasmid, dann nehmen wir den Impfstoff, in Anführungszeichen, die Sequenz von Herrn Sahin, bauen die da ein. Da reichen relativ wenige Leute dafür. Weil ja die Vorarbeit, wie gesagt, das Plasmid war vorhanden und die Spike-Sequenz optimiert. Da müsste man Herr Sahin fragen, warum er die Sequenz so optimiert hat, dass die ein Ablesen in beide Richtungen ermöglicht. Er ist ja offiziell der Erfinder der ganzen Sache. Und da gehört auch extrem viel Wissen dazu, die Codons so zu verwenden, dass ich in beide Richtungen kein Stoppsignal kriege. Das ist alles andere als trivial.
Ach, unglaublich.
Ja. Jedenfalls, was man festhalten muss, ist, dass diese Technologie, wenn sie jetzt überall angewendet werden soll, und die herkömmlichen Impfungen, über die man ja auch lange diskutieren kann, wenn sie die ersetzen sollen, das heißt, wenn diese Technologie massenhaft zur Anwendung kommt, dann haben wir massenhaft diese Reaktion, diese gesunde Reaktion des Körpers, dass die gentechnisch veränderte Zellen, dass er gentechnisch veränderte Zellen zerstört und dass dadurch das, was Arne Burkhardt uns so deutlich gezeigt hat, diese vielen immunologischen und entzündlichen Reaktionen in allen Geweben des Körpers den Körper zerstören und zu vielfältigen Symptomen führen, die man nicht reparieren kann, die man nicht ausleiten kann. Wer sich gentechnisch verändern lässt, muss wissen, das kann man nicht wieder zurückholen.
Man kann aber, wie du gesagt hast, also ein lebender Organismus, ein mehrzelliger, zu dem wir ja zählen, hält auch extrem viel aus und die Natur hat zum Glück sehr viele, sehr gute Reparaturmechanismen im Laufe der Evolution entwickelt. Man muss ja nur mal schauen, was manche Patienten für Chemotherapien und Bestrahlung und alles über sich ergehen lassen müssen und sich dann trotzdem im Laufe der Zeit wieder erholen. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sagt, selbst wenn man da was hat, mit den richtigen Maßnahmen, also die Lebensstiländerungen, gute Ernährung, viel Schlaf und was man so alles hat, kann man extrem viel, auch wenn man da geschädigt ist, tatsächlich beitragen, dass man das Ganze vielleicht nicht 100% wiederherstellt, aber zumindest doch zu einem sehr großen Prozentsatz auch diese Schäden wieder in den Griff kriegt. Also das sehen wir ja auch.
Der Körper, unser Immunsystem ist ja sogar in der Lage, Krebszellen wieder wegzudrängen. Und wenn man dafür sorgt, dass man ihn stärkt, und du hast da ja sehr schön deine Keto-Diät auch mal vorgeführt, dass man den Körper so verändert, dass er dann sich ganz konzentrieren kann auf diese Abwehrprozesse und dann auch sogar Krebszellen in Schacht halten kann. Aber je mehr man ihn herausfordert, je mehr man das Immunsystem schädigt und schwächt und überlastet, und das ist so eine Spritze, überall im Körper findet dieser Prozess statt. Das schafft ein Immunsystem nicht immer. Ja. Und das ist das, was wir eben sehen, weshalb so viele Menschen tatsächlich krank werden. Es kann einige schaffen das, aber das ist eine quantitative Geschichte.
Und es hängt davon ab, wie gesund oder krank man vorher schon war und eben wie oft man sich das Zeug spritzen lässt. Ja, also je mehr Spritzen man mit dieser Schadsubstanz bekommt, umso schlimmer ist der Schaden natürlich.
Höher das Risiko, ja.
Ja, vielen Dank. Wahnsinn. Danke dir, Ulrike, einmal für die Arbeit natürlich, die von euch allen da reingeflossen ist in diese Publikation. Und ich weiß, dass ihr da ja auch eine Weile dran wart, bis es dann endlich veröffentlicht wurde. Also das ist auch toll, dass ihr da so hartnäckig dran geblieben seid. Und auch danke für die anschauliche Darstellung. Es ist ja wirklich schlimm. Ich meine, wir bleiben dran. Du sagst, da ist auch weltweit, kommt auch immer mehr heraus. Ja, das ist ja auch faszinierend und bemerkenswert, wird auch spannend sein zu sehen, ob es dann vielleicht eben doch stärker nachweisbare lokale Unterschiede gab, gegebenenfalls, dass man auch in gewissen Regionen vielleicht, dass da andere, also in dieser Blackbox, die sich da noch hinter der Sequenz da verbirgt, ja, das wird ja auch nochmal interessant sein zu sehen, was das tatsächlich ist und ob das eben unter Umständen unterschiedlich war, je nach Charge, je nach Region, was auch immer. Aber es ist wirklich, ich finde das schon fantastisch. Ich meine letztlich, dass ihr, also unabhängig von der schwierigen Situation und was da eigentlich Schreckliches passiert ist, aber dass ihr eben da so intensiv dran seid und auch letztlich natürlich auch die Arbeit von Arne Burkhardt wird ja da auch in gewisser Weise auch, also zumindest sein Impuls weitergetragen. Und das finde ich auch Ja, sehr, sehr gut und toll, dass das auch so ein internationales Netzwerk ist, was da sich austauscht und da also wirklich mit einer solchen Kraft forscht. Ja, also ja, vielen Dank.
So soll es ja sein. Man muss ja international zusammenarbeiten. Ja, es kann ja, es ist international, sind alle betroffen, also muss man sich auch international zusammentun, um Lösungen auszuarbeiten. Das ist ganz normal, denke ich. Mhm.
Ja, vielen Dank dir, Ulrike. Danke sehr.
Bitteschön. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geschockt.
Nein, es ist schon gut. Wir sind ja hart im Nehmen. Ja.
Und dann jetzt erstmal ein schönes drittes Adventswochenende wünsche ich allen.
Gleichfalls dir auch.
Danke dir.
Tschüss.
Ja, wir sind damit jetzt auch am Ende der Sitzung angelangt. Ist heute etwas kürzer als sonst, aber ist eben auch, ich denke, jetzt sehr intensiv und viel zu verdauen, was man sich eben erstmal angucken muss. Auch das komplexe wissenschaftliche Thema, was Ulrike Kämmerer da gerade vorgestellt hat. Ja, also in diesem Sinne, wir können unsere Arbeit hier auch nur machen, wenn wir unterstützt werden von Ihnen da draußen. Und ich hoffe, dass Sie uns da auch weiter finanziell unterstützen. Hier ist jemand ungeduldig. Genau, ich wünsche allen dann eben, Wolfgang, willst du noch was sagen?
Ja, ich glaube, wir heißen ja Corona-Ausschuss, aber man hat es heute auch wieder gesehen, da steckt ja so viel dahinter. Wir sind ja wach geworden durch diese falsche Pandemie, die man uns dort aufgeschwatzt hat. Dadurch sind wir wach geworden. Aber wir sehen immer mehr, was alles dahinter steckt und wer da alles mitmacht und wer davon profitiert. Und wir sehen, was mit dem Geld wird, mit unserem, wie man versucht, unser Bargeld abzuschaffen, wie man versucht, immer neue Wege zu finden, um uns auch zu beherrschen. Und um uns unsere Autonomie zu nehmen, um uns abhängig zu machen. Das Corona war eine Maßnahme, mit der wir vor Angst gelähmt viele Dinge toleriert haben, die wir nicht hätten tolerieren sollen. Aber es gibt die Kriege jetzt. Es gibt so viele andere Dinge, die uns lähmen, die uns ablenken, von denen, die uns die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung bringen wollen, die uns kontrollieren wollen, die uns manipulieren wollen. Und die natürlich unsere Freiheit nehmen wollen. Wir sind unsere Menschenwürde. Das ist die, wenn man das umsetzt, ist das die Möglichkeit, autonom zu leben, selbstbestimmt zu leben. Das ist das, was die Menschenwürde ausmacht. Und wenn man das uns steuern will, dann will man das Wichtigste, was auch in Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Basis ist für unser Zusammenleben, dann greift man das an. Und das muss allen, auch die politisch Verantwortung tragen, muss ihnen bewusst sein. Jeder Krieg, jede Angst, die uns gemacht wird, wird von Leuten gemacht, die was anderes im Sinne haben. Kein Mensch, kein Volk fängt von sich aus Krieg an. Immer sind es Leute, die dort versuchen, Menschen gegeneinander zu hetzen. Und wir sollten wach werden, wir sollten aufhören, uns diese Angst machen zu lassen, sollten uns das nicht gefallen lassen. Es ist so wichtig, dass wir wach werden und kritisch bleiben. Ja, man muss das ein bisschen genauer ausführen. Aber wir hatten ja neulich den Daniel Ganser, der uns diese ganzen kriminellen Kriege gezeigt hat. Und das geht ja weiter. Wir lesen täglich in den Nachrichten, dass da immer wieder neue Dinge passieren, wo dann plötzlich irgendwie Leute Gewalt anwenden. Alle sind empört und dadurch entsteht neue Gewalt. Das ist dieses Theater, was man benutzt, um uns auf Dauer zu gängeln, auf Dauer abzulenken und uns gegeneinander zu hetzen, uns zu schwächen in unserer Selbstbestimmung. Bleibt kritisch, bleibt mutig, habt euch lieb.
Ein gutes Wort zum Advent. Kann ich auch nichts hinzufügen. Also wir bleiben auch dran und wir müssen eben wirklich einfach wachsam bleiben und die Dinge auch benennen, so wie sie sind, auch wenn es irgendwie schmerzt. Und weiß nicht, es gibt auch ein Leben nach der Erkenntnis und das kann unter Umständen dann auf Dauer natürlich viel fruchtbarer sein, als wenn wir hier jetzt die Augen verschließen und dann letztlich in genau so eine Fremdbestimmungsdiktatur geraten, wie sie ja teilweise jetzt da sich schon irgendwie abzeichnet. Aber ich denke, da ist noch ein guter Weg raus aus dieser ganzen Geschichte. In diesem Sinne, ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und eben einen schönen Adventstag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.